Es ist jeder Tag zu jeder Zeit. Und hier ist der OMR Podcast Garten aus Hamburg. Und es ist ein tierisch, botanisch guter Podcast Garten mit Gurken, Hühnern, Kohlrabi, Pferden und tollen Tipps für den eigenen Garten. Unser Motto heute: Fiete Dankfest. Und hier ist das menschgewordene Kürbisgewächs, Andreas Zucchini.
Hallo, hallo, ich bin Andreas Zucchini. Herzlich willkommen im OMR Podcastgarten. Unsere Redakteure haben schon vor Monaten gute Laune gesehen. Und soll ich euch was verraten? Heute wird geerntet, ja! Wir haben den Rapper mit den dicksten Kartoffeln, das Bo und seine neue Single Oder Vamare. Dann haben wir jemanden, der alle aufs Kornfeld nimmt. Die grüne Soße unter den Moderatoren, Sebastian Merlin mit seinem neuen Buch Mehr Kärtchen, mehr Freiheit. Ja, außerdem, ein Typ wie Koriander muss man mögen. Ich mag's nicht.
Andi, Vorsicht.
Achso, ich meine Koriander. Tim Melzer mit seinem neuen Workshop Essen und Trinken mit Maske. Zum Anfang der Sendung jetzt noch eine Bauernregel. Kommt der Melzer und der Hesse, gib Safers auf die Kresse. Viel Spaß!
Sebastian, du alter Kleingärtner.
Meine Gurken sind riesengroß.
Hä?
Die Gurken sind so groß, kein Scheiß.
Toll.
So.
Toll. Das ist bei dir schon groß.
Nee,
das ist deutscher Durchschnitt.
Noch. Hä?
Das ist deutscher Durchschnitt.
Ich habe Gurken gekauft, die an den Gärtner angepasst sind. Und somit sind sie perfekt.
Riesengroß. Was war los? Warum? Wir hatten neulich Sommerfest von Fide Gastro. Wir durften bei dir nicht feiern. Ist dein Ruf schon versaut oder was?
Nö,
war los?
Gar nicht. Ich dachte mir einfach nur, die Party wurde ja organisiert von OMR.
Ja.
Da muss ich ja nicht das Haus stellen. Das sollen die mal
schön. Wieso
machen.
Das denn nicht? Das wäre doch atmosphärisch sehr schön gewesen. Und wir hätten alle mal einen Einblick in deine kranke Welt bekommen.
So die ganzen Poster, die da drin hängen.
Da haben wir einfach mal geguckt, so wie das dann so draußen wahrscheinlich so super hip und hinten so diffuse.
Habe ich doch ein Video gemacht und habe das gepostet.
Hast du?
Ja, weil du gesagt hast, dass mein Garten so geleckt aussieht.
Ja.
Und dann habe ich auch mal den Garten von hinten gezeigt,
ja.
Den Garten Eden.
Ja.
Und habe das gepostet,
ja.
Und habe gesagt, dass ein entfernter Kumpel von mir mich darauf aufmerksam machte.
Ja.
Und ich dachte mir, du hast dir das Video reingezogen.
Nein.
Nackend in der Badewanne
Nein.
liegend.
Nein.
Nee, natürlich. Nein. Hinterm Haus sieht's schlimm aus.
Gut. Und warum dürfen wir jetzt bei dir nicht feiern?
Von durften kann da gar keine Rede sein.
Na, ich habe gehört, dass der Kleingartenverein sich beschwert hat.
Naja, beschwert nicht. Es ist so ein bisschen von dem Corona-Ding. Die sind da noch, und ich wollte mir es ehrlicherweise nicht in meiner ersten Saison da ein bisschen versauen.
Nee, verstehe ich ja. Auch nicht,
wir
auch
dürfen,
nicht, ja?
Von der Menge der Menschen hätten wir sogar gedurft. Aber es ist in der E-Mail rumgegangen, dass sie es nicht so gerne hätten, dass so und so eine Grenze über, und ich wollte mir, wenn ich
Na,
ehrlich
ich
bin,
Ordnung,
ich habe mich da jetzt auch für die Gemeinschaftsarbeit angemeldet. Ich werde das Messington abschleifen und lackieren.
Mhm.
Das macht man so im Kleingarten.
Das finde ich auch gut. Ich meine das überhaupt nicht, auch wenn es gerade so klingt, aber ich finde Kleingartenverein gut. Ich mag das.
Das glaube ich dir.
Ich habe da teilweise meine Jugend verbracht, also auf Sommerfesten und Zusammenkünften und als Anhängsel meiner Eltern halt.
Wenn du an Sommerfest denkst, aus deiner Kindheit, was siehst du da vor deinem geistigen Auge?
Mich in einer sehr, sehr kurzen, knappen Stoffturnhose, die damals noch sehr modern waren, also die auch sich so eigentlich bei älteren Herren ausgerechnet im Schritt etwas weiten, so dass der Hängesack dann auch so ein bisschen zum Vorschein kommt. Aber das hatte ich als kleiner Junge auch an. Ein sehr eng anliegendes weißes SC-Igenbüttel-T-Shirt. Eine Frisur, die wirklich auch Susi Quattro aller Ehren gemacht hätte. ein aufblasbares Planschbecken. Ich sehe lustigerweise übergewichtige alte Männer am Grill mit einem, ich sag mal, sehr krakeligen Humor, also sprich mein Vater. Und und sonst so ein Kleingarten.
Und was riechst du?
Was ich rieche, ist so eine Melange aus Grillen natürlich, weil es wurde gegrillt. Und einem saftigen, satten, etwas zu warmen Grün.
Aha, weil ich sah ähnlich aus, aber was ich rieche, wenn ich an das Sommerfest denke, hinter dem Haus meiner Eltern in der Siedlung, in so einer Siedlung gewohnt, dann ist es das Gummi von diesem großen Partyzelt.
Nee, das hatten wir nicht. Wir haben durchgezogen.
Boah.
Bei Wind und Wetter.
Ja, ja, aber das gab's da trotzdem. Die Bieranlage stand der Dieter Färber. Das war immer der Mann an der Anlage. Da durfte auch keiner ran. Keiner durfte zapfen.
Aber mit diesem Surren der Pumpe.
So. Genau. Genau.
Ja.
Oh, scheiße, die Pumpe ist zu kalt. Ja, gibt jetzt erstmal kein Bier für eine Stunde. Die muss runterkühlen.
Ja. Kenn ich auch. Und nee, das war, kam ja später. Also du meinst so Keller eingelagerte Partyzelte.
Genau.
Die so einen gewissen Spack aber schon hatten.
Genau. Getränkevertrieb Tauber hat die bei uns im Taunus vermietet.
Ja, heutzutage beim Arbeitnehmerschutzgesetz hoch illegal.
Also
wegen der Pilzsporn.
Ach, wirklich? Boah, das
keine Ahnung, nicht. Aber ganz ehrlich, Schimmel ist nur das Letzte, was du einhaben solltest. Und die Dinger hatten erstmal amtlichen Geruch von Schimmel.
Ja, klar, das stimmt, hatten sie wirklich.
Und dann war das wahrscheinlich auch noch so mit ich weiß nicht, wie das heißt, bei Kunststoffproduktion, so Weichmachern, die dann auch noch ein bisschen in der Sonnenausstrahlung leicht ausgedünstet haben. Das heißt, also das, was man heute versucht, bei kleinen Kindern von Anfang an zu verhindern, da haben wir, das war unser Grundnahrungsmittel auf Sommerfesten. Weichmacher in Kunststoffen, wenn die dann so im Sonnen und dann fing das an, so ein bisschen auch so zu riechen. So die alten Schlauchboote von früher hatten das immer gerne.
Ja, es gibt's nämlich eigentlich gar nicht mehr gefühlt, diese Sommerfeste. Und jetzt im Kleingartenverein ist das wie so ein.
Jetzt gerade wegen Corona halt nicht, ne?
Ja, aber es ist trotzdem wie so ein Aufleben, dass man so alte Bilder, die man aus der Kindheit kennt, wieder sieht. An älteren Menschen mit Bierbänken. Gern mal über den Durst trinken.
Ja, ich glaube, es liegt ja an unserem Leben, dass wir uns eine Zeit lang aus diesen Kreisen entzogen haben. Ich meine, ganz ehrlich, vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren war ja ein Kleingarten eher doch sehr spießig.
Total.
Und jetzt ist das so, ich weiß, wenn du die Geschichte erzählst, dass alle so ein bisschen interessiert sind und sagen, ach Mensch, das ist ja cool, das ist ja lässig. Und dann sehen sie auch das, was du im Internet so machst und finden das toll.
Was glaubst du, wie viele nicht Kleingartenvereine, sondern wie viele Schrebergärten es in Hamburg gibt?
Einzelne Gärten oder Anlagen?
Ja, also du kannst beides sagen. Ich kann beide Zahlen. Anlagen?
Anlagen würde ich sagen 25.
311?
Anlagen?
In Hamburg? Kleingartenvereine.
Was?
Aha.
Wo das denn?
Aha. In Berlin mehr als doppelt so viele.
Also 622 oder 623 ist ja mehr als doppelt so viel. Und dann würde ich mal sagen, pro Anlage so 50 Plätze.
Naja, also pass auf. Berlin hat 736 Vereine und Hamburg 311.
Ja.
Und ja, die Kleingärten, also du meinst 20 pro?
50.
Nee, es ist deutlich mehr. Alleine bei mir sind 180 Gärten.
Gut. Guck mal an, du, das ist eine ganze Menge. Ist viel.
Ja, es sind in
Führt das Gespräch zu irgendwas oder ist das jetzt so allgemeines?
Das ist allgemeines Wissen, aber genialerweise wird es auf das heutige Thema der Sendung einzahlen.
Ah, okay.
Kann ich dir jetzt schon sagen, wir werden heute über
Du hast den El-Präsidente deines Gartenclubs eingeladen irgendwie. Ist
Präsidentin, Marita.
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 Nee, habe ich aber nicht.
Eingeladen, damit du bevorzugt wirst bei der nächsten Platzvergabe.
Nee, die wollen verjüngen, ich werd da schon gut behandelt. 35.700 Schrebergärten gibt's in Hamburg.
Wow.
Das ist ja wirklich krass viel.
Wow. Also 35 finde ich jetzt nicht so, 1000 finde ich nicht so beeindruckend wie 300 Anlagen. Das finde ich schon viel. 300 Anlagen, das ist richtig viel. Wie viele Sportplätze gibt es denn in Hamburg?
Müsste ich googeln, weiß ich nicht.
Googeln mal,
das nächste Mal. Schätz mal in der Zwischenzeit.
1500.
Sportanlagen Hamburg. Zahl.
Sportplätze. Egal, wollen wir über mich reden, über dich oder über den
dich.
Gast?
Wir reden über dich.
Okay, gut.
Über die Headline der Woche.
Oh,
Tim Mälzer ist eingeladen bei einem Kollegen. Grill den Hensler dank Mälzer so erfolgreich wie nie. Das ist schon eine schöne Zeile. Ist dir das denn unangenehm?
Was?
Ja,
dass Hensler so erfolgreich wie noch nie war durch mich?
Ja. Du bist ja eigentlich Gast.
Ja, aber das finde ich standesgemäß.
Ja?
Das funktioniert ja bei Kitchen auch. Also da muss man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen.
Bei wem?
Nein, aber generell ist es ja so, dass natürlich bestimmte Gäste in bestimmten Shows auch die Einschaltquote nach oben bringen.
Mhm.
Und für mich ist es eine absolute Genugtuung, nicht eine der höchsten, sondern die höchste Einschaltquote ever herbeigeführt zu haben im Duell gegen Steffen Hensler.
Richtig.
Aber er hat die Vorarbeit geleistet und ich habe meine Vorarbeit geleistet. Und wenn dann die zwei Großmäuler aufeinandertreffen, haben wir schon alle gehofft, dass es gut läuft, dass wir eine gute Quote abziehen. Aber dass es dann gleich hier zu Platz 1 reicht, hat mich schon gefreut. Ich bin auch, muss ich auch sagen, ich weiß ja, dass Hensler keine Gelegenheit auslassen wird, mich zu dissen. Ich habe heute gelesen, dass er in der Sendung mir das Geld spenden will, weil ich ja so viel rumheule wegen dem großen C. Würde ich auch annehmen, die Kohle. Also da wäre ich auch schmerzfrei.
Wie viel ist denn das? Wie viel ist denn das?
Naja, es kommt drauf an, wie oft er gewinnt. Ich weiß es gar nicht. 1.000 Euro, 3.000, ich glaube 3.000 pro Runde. Aber immerhin, für ein langes Wochenende reicht's. Und was wollte ich eigentlich sagen? Also die Schlagzeile lasse ich mir gerne gefallen. Dann gab es aber eine andere und da denke ich schon wieder, oh Gott, Alter, kriegt ein Leben. Ich glaube, das wird mein roten Faden.
Welche, was? Hätte ich wieder deinen Namen googeln?
Nee, mein Vater hat mich angerufen und hat gesagt, Alter, du bist zusammengebrochen. Was ist passiert?
Du?
Ja, ich habe mich nach der Hauptgangrunde, da haben wir hinten raus vergessen, Salat zu machen. Und man muss sich in 2 Minuten Salat putzen, schneiden, anrichten und auch ein Dressing machen. Das ist leidlich gelungen und dann bin ich halt ein bisschen in die Schnappatmung gekommen. Und als das Ding dann serviert war, habe ich mich zur Erholung kurz auf den Boden fallen lassen. Und das war und bin aber ansprechbar gewesen. Ich war noch witzig, amüsant, Kamera. Also ich habe mich in der kompletten Kommunikation befunden, nur halt in der horizontalen. Und horizontal. Und dann bin ich halt wieder aufgestanden und habe halt weitergemacht. Ich habe halt performt, wie man in einer Unterhaltungssendung performt. Und daraus haben die üblichen Verdächtigen gemacht, ich sei zusammengebrochen, unmittelbar nach dem Hauptgang, Kräfte, keine Ahnung, ist noch richtig.
Hat er sich Sorgen gemacht, dein Vater?
Und mein Vater hat dann im Internet das gelesen und hat mich sofort angefragt, was ist passiert, irgendwie geht's dir gut? Und ich sage, Alter, glaub, lies das einfach bitte nicht mehr.
Und wer, auf wessen Mist ist es gewachsen, dass Monika Fuchs,
na, was glaubst du wohl?
Fuchs da war, am Start war?
Was glaubst du wohl?
Naja, es könnte theoretisch ja auch Hensler sein, der kommt ja auch aus Hamburg.
Ja, aber Hensler hat ja keine Empathie und kein Sozialverhalten.
Hast also du, deshalb, das war deine Idee?
Ja, in der
also
Tat.
Du hast im Prinzip einen deiner besten Freunde dort gehabt.
Ja.
Du hast Monika Fuchs da reingebracht.
Ja, ja. Und hab trotzdem verloren.
Oder und was willst du jetzt und sagen? Dank dir war die Show so erfolgreich wie nie. Du hast sie ja schon so ein bisschen zu deiner Sendung gemacht. Und dann dachtest du, lass wenigstens Hensler
gewinnen. Nein. Aber ich habe nur gesagt, es ist ja langweilig, wenn wir nur 5 Gerichte gegeneinander kochen. So, dann haben wir ja, dann haben wir halt 5-mal kochen und 5-mal dieselben Tourette-Auswürfe.
Was ja das Konzept der Sendung wäre.
Ja. Ja, aber das Konzept ist normalerweise, dass ein Prominenter, der nicht kochen kann, sich zumindest so weit vorbereiten kann, dass er eventuell die Chance hat, gegen Steffen Hensler zu bestehen.
Ja.
Und bei uns waren einfach unterschiedliche Fallhöhen. Mit der Freundschaft fand ich sehr, sehr schön, weil es einfach, wie funktioniert man auch als Chef und als Team? Wie bei Frau Fuchs war das natürlich ein bisschen meine Welt damit reinholen, weil ich ja auch, ganz ehrlich, ich traue ja dem Hensler auch nicht. Ich bin ja der Meinung, der weiß immer alles ganz genau, was da gekocht wird. Spaß, Achtung, Spaß! Bevor da wieder irgendjemand sagt, dass Steffen Hensler betrügt. Aber man muss sich ja die Welt ein bisschen schön machen. Und deshalb hatte ich vorgeschlagen, lass uns ein Gericht nachkochen, dass wir das in der Schnellanalyse machen. Und lass uns das vor allen Dingen auch ein bisschen so machen, dass die Menschen an dem Bildschirm auch verstehen, worum es geht. Also jetzt nicht irgendwie hyper-exotisch, sondern lass uns Frau Fuchs nehmen. Und
super Idee.
Also und wirklich, ich muss aber sagen, ich habe mich da auch ein bisschen verspekuliert. Hatte ja gehofft, dass aufgrund des netten Zusammenseins, das wir hier hatten, und da war ja fast ein bisschen sowas wie knisternde Erotik im Raum zwischen mir und Monika.
Definitiv.
Dass ich dadurch natürlich auch einen latenten strategischen Vorteil habe, sprich, dass sie mir sagt, was ich da kochen muss.
Ja, so tickt die, glaube ich, nicht.
Die tickt so nicht.
Nee.
Das ist stimmt, die tickt so nicht. Da habe ich aber, ich habe Blumen geschickt, Obstkörbe.
Hast du?
Ja, ich habe die Hälfte von den, wie heißen denn, die Chippendales da vorbeigeschickt, die auf dem Balkon tanzen lassen. Ich habe gemacht und getan irgendwie aber ich hatte leider keinen Vorteil. Okay. Hab's aber trotzdem für mich entschieden.
Einer unserer Zuhörer, Alexander S., wobei es eigentlich heißt es ja ist in der Befehlsform, egal. Ich habe neulich fremd gehört, den Podcast mit den Waffeln einer Frau, in dem Tim zu Gast war. Mhm. Er sagte in diesem Podcast, er könne Barbara Schöneberger die Strandbude eines sehr guten Krabbenfischers in St. Peter-Ording empfehlen.
Ja.
Etwa bei Minute 37. Ja. Leider gab es keine weiteren Details hierzu.
Ja.
Da meine Partnerin, ein echtes Nordlicht, und ich jetzt auf diesen Podcast aufmerksam und so weiter und so fort, möchte er gerne dort mit dir hin. Kannst
wenn du aufs Meer guckst, links außen. Wenn ich den Namen gewusst hätte, hätte ich ihn da genannt. Mir fällt der Name immer nicht ein. Wir haben damals eine sehr schöne Weihnachtsfeier oder Sommerfest von der Bollerei verbracht. Was?
Nee, ich muss nur kurz mit dem Ton menschen. Ich höre dir zu. Wir haben damit eine sehr schöne Weihnachtsfeier
also mit Sommerfest von der Bollerei verbracht. Und das fing an, wir kamen an, nachdem wir schon so ein bisschen da mit den Segelbooten am Strand längs geheizt sind, so eine kleine Nordfriesen-Olympiade gestartet haben, sind wir dann zum geselligen Beisammensein zusammengekommen. Und das ist, glaube ich, relativ weit links außen, wenn nicht sogar die linkeste. Und wir kamen an und da saßen, waren Krabben auf dem Tisch und da mussten wir erstmal Krabben poolen. Da wurden wir ein bisschen unterstützt von den Damen der Küche. Und das waren halt Originalkrabben noch von dem Schlickkrabbenfischer, der okay. dann mit so einer Art Holzschlitten und Pferd durch die Gegend fährt und ist einer der letzten. Und diese Krabben werden halt auch nicht nach Marokko geschickt, um gepoolt zu werden, sondern die sind dann da. Und dann weißt du nach so einem schönen, anstrengenden Tag an der Nordsee auch, was du tust. Dann setzt man sich hin, kriegt ein kaltes Bier oder was auch immer man trinken mag, poolt ein bisschen Krabben und hat schon mal so den ersten Schnack. Mhm. Das haben die ganz toll gemacht. Auch so mit Lagerfeuer und ein bisschen Tanz und dann haben wir die Hütte auch noch zerlegt. Also die steht wieder.
Ein Krabbenbrötchen ist aber auch geil.
Ist auch ganz schön teuer geworden.
Ein Krabbenbrötchen?
Ach ja, muss man echt sagen. Es ist unfassbar.
Ich habe neulich 4,80 Euro in Schleswig-Holstein für eins
gezahlt. Das ist günstig.
Das war sehr
lecker. Ich meine, am Bahnhof kostet es inzwischen 8,50. 8,50, 9,50 oder so. Also da wird schon, und ich kaufe ja auch immer Krabbensalat. Es gibt einen Hersteller, der auch auf Sylt sozusagen die Wurzeln seines Erfolges weiß, ja. Und den kaufe ich fertig im Supermarkt. Und das reicht genau für ein Brötchen. Mhm. Und dadurch ist alleine schon das fertige Produkt mit Handarbeit aufs Brot zu bringen auch schon echt hochpreisig.
Aber ist lecker, ne?
Ja, ist aber lecker. Ist auch echt Mayo.
Und du hast Bier getrunken bei Ina Müller. Ich habe dich noch nie Bier trinken sehen.
Habe ich auch nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Habe ich Bier getrunken? Ja.
Dann kam aber sofort ein Glas Weißwein und ein Gin Tonic, wurde dann direkt
hingestellt. Ja. Es war erst, glaube ich, das Intro. Ina hat Wert drauf gelegt, dass man dann zumindest ein wenig in den Strukturen der Location da bleibt. Und aber ich kann kein Bier trinken.
Ist so, ja.
Aber es war auch eine gute Aufnahme. Erinnert mich ein bisschen an eine Sendung, die wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir sie jetzt schon ausgestrahlt haben oder nicht, Pierre M. Krause.
Da will ich dich auch zu fragen, genau. Ich habe gehört, du hast sie dir wirklich angehört. Mhm. Bin sehr stolz auf dich, wirklich. Mhm. Und? Daumen hoch oder Daumen runter?
Ja, Daumen hoch. Ich bin nicht stolz drauf, aber man muss auch mit den Fehlern des Lebens leben.
Okay,
und grundsätzlich würde ich sagen, da gibt's nichts, was man daran, also ist so suboptimal.
Finde ich schön. 2:15 und wir haben ja über 60 Minuten rausgeschnitten.
Zwei Stunden haben wir fast rausgeschnitten.
Also, stimmt, wir haben 4 Stunden zusammengesoffen.
Und ähnlich war das bei Ina Müller auch.
Ja?
Ich glaube ja.
Naja, also unser
wir saßen lange zusammen.
Unser Gast heute, Tim. Ja. Sie hat viele, viele Tiere, Pferde, Katzen,
Ina Müller
und Hühner. Und sagt, das sind ihr ein und alles.
Sie ist Katzenfrau?
Ja. Ja. Sag mal was dazu. Ich kann da auch was zu sagen.
Nee, kann ich nicht sagen.
Weil ich finde das seltsam.
Was? Katzenfrauen?
Ja, Katzen, generell.
Ja, leg dich nicht mit Katzenmenschen an.
Ja, ich weiß. Ich hatte mit ihr gesprochen und.
Bitte? Also darfst du nicht machen. Das war einer der strategisch intelligentesten Entscheidungen von Roland Treddl, der ja Werbung für Katzenfutter macht oder sowas in der Art.
Ah.
Was ich natürlich als Koch vollkommen dämlich finde, wo ich dann sage, ernsthaft jetzt, also gibt's auch sinnvollere Arten und Weisen. Und da habe ich aber gedacht, wenn ich darüber in der Öffentlichkeit rede und sage, es macht doch keinen Sinn, als Koch für Katzenfutterwerbung zu machen, dann legst du dich mit den Liebhabern von Katzen an und mit denen ist nicht gut Kirschen essen, wenn du sagst, du bist Anti-Katze.
Ich glaube.
Es ist noch, also ich sag mal, Hundeliebhaber, wo man sagt, oh, ich mag keine Hunde, die sind meistens ein Ticken entspannter.
Ja, total.
Aber Menschen, die Katzen mögen und du sagst, du magst keine Katzen, weil die ihren eigenen Willen haben und du kommst damit nicht klar. Wo ich sage, Alter, das ist ein Tier auf 4 Beinen und mir ist das auch scheißegal, ob das Tier links oder rechts läuft. Ich brauche keinen dressierten Affen zu Hause, dann hätte ich einen Affen. Aber da wird immer gleich so ein Fass aufgemacht. Das ist ein bisschen wie die vegan-vegetarische oder generell die dogmatische Diskussion. Also Katzenmenschen sind schon dogmatischer als Hundemenschen.
Ja, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube eh.
Und ich mag Katzen total gerne.
Ich hatte mal Katzen. Ich glaube, der Herr Treddl ist sowieso einer, der weiß ganz genau, was er tut und wofür er es tut, ne?
Ja, bestimmt.
Also der hat schon. Also der macht das schon auch strategisch ganz
bestimmt. Gut. Also Schweine, Hunde, Katzen.
Sie ist Vielseitigkeit.
Schweine? Hast du gesagt Schweine?
Nein, habe ich nicht gesagt.
Was denn? Hunde, also, Katzen? Pferdekatzen?
Ja, Pferdekatzen. Also Pferdekatzen. Ganz neu auf dem Markt. Pferdekatzen. Sie ist Vielseitigkeitsreiterin.
Was für ein Wort. Oh, das ist die Tochter von Til Schweiger.
Ist sie das? Vielseitigkeitsreiterin?
Also die oder die von Schumacher?
Also ich dachte, du meinst das jetzt despektierlich.
Nee. Sind die, aber die
ist sie aber nicht.
Ich glaube, ich
fänd's übrigens sehr schön, wenn die Sendung heute genauso toll verläuft wie die Sendung mit Sarah Wiener.
Ja.
Da hast du sie ja, guck mal, ich habe da noch was für dich. Die Klingeltöne.
Also ich gebe dir schon recht in dem, was du sagst.
Das ist der Klingelton, den kannst du dir jetzt auf dein Handy ziehen.
Hat mir recht gegeben.
Ne? Na, und haben wir noch einen für dich?
Ja.
Sarah hat schon was ganz Schlaues gesagt.
Das ist der Klingelton für Sie. Und hier, du kriegst noch einen.
Ich habe was vom Tim gelernt.
So. Also,
da war schon ein skurriler Podcast, wo wir haben uns ein bisschen viel bestätigt. Und das ist eigentlich kein Kennzeichen unserer Beziehung.
Ich fand euch wirklich toll zusammen.
Eigentlich sind wir Hund und Katze.
Timwurst, hat sie mal gesagt. Zeit ist ihr natürlicher Feind und sie hat Hardcore-Höhenangst.
Zeit ist ihr Feind?
Mhm, natürlicher Feind. Kommt wahrscheinlich immer zu spät. Na, gut, wem erzähle ich das?
Ja.
Sie hat tierisch viel Humor, auch wenn eigentlich viele Leute sagen, sie sei eher eine Art Roboter. Also eher nicht so humoristisch und witzig unterwegs.
Oh, Frau Poletto.
Nee, sie liebt die Insel Rügen.
Aber die reitet auch. Die Tochter von Poletto ist, glaube ich, eine gute Reiterin auch. Warum sind immer die Töchter? Ist es eine Tochter von?
Nee, ist es gar nicht.
Ist keine Tochter von.
Ja, man kennt nicht so viele Männer, die reiten, ne? Das stimmt schon. Da wird man auch, glaube ich, so ein bisschen vorverurteilt. Wenn ich sage, ich muss heute noch, Tim, wir müssen ein bisschen beeilen, ich muss noch zum Voltigieren, das wäre ein komischer Satz.
Mein Onkel hat voltigiert.
Ja?
Aber eigentlich ist es so, Mensch, hätte ich das früher gewusst, hätte ich früher schon Strategien an den Tag gelegt und hätte ich mich zum Reiten angemeldet. Bist ja der Blinde unter den Einäugigen, nee, der Einäugige unter den Blinden, bist ja der Einzige sozusagen.
Also, komm.
Und da im Sommerfest, wenn da dann irgendwie so die Dämpfe des Stalles langsam ihre Wirkung zeigen und man so eine leichte Müdigkeit entwickelt.
Unser Gast von heute kann 0,0.
Reitlehrer ist aber auch so ein Beruf, wo du einen in die Fresse schlagen willst.
Reitlehrer?
Ja.
Warum?
Oh, ich finde, das ist so wie Tennislehrer.
Tennislehrer ist auch geil.
Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute nur Tennislehrer werden, um abzugreifen.
Ja, natürlich. Klar, wir hatten einen bei uns im Club.
Ich kann aber nicht, weißt du, das ist so, ich hatte auch einen Tennislehrer sagen, und das ist einfach, der war sein eigenes Klischee.
Wir hatten einen bei uns, der hatte immer so ganz kurze Tennishosen an und hat immer ein Zigarillo auf dem Platz geraucht, während er trainiert hat.
Und? Golf Cabrio?
Ein Bulgare, nee, ein BMW Cabrio. Aber so einen alten Dreier, weißt du?
Bam. Ja. Es ist einfach
immer
zu viel.
Immer offen gefahren.
Es ist einfach zu
immer
viel
offen
Klischee.
Gefahren. Und der hat so Tiger-Strings getragen. Tatsächlich. Ja, also unser Gast
Ion Tiriak oder was?
Nee. Unser Gast von heute kann 0,0 kochen, sagt sie selber.
Mhm.
Sie lebt.
Und warum ist sie hier?
Sie liebt daher ihren Thermomix und sie behauptet, dass sie da ein großartiges Risotto rausbekommt.
Ja gut, aber das sagt jeder. Also das sagt ja jeder. Der Thermomix ist eine super Mixmaschine, also kann sehr gut pürieren und kann sehr gut Milchreis kochen. Das sind immer so die Lieblingsdinger.
Und Hä? Und Bollo.
Nee, Bollo nicht. Bei Bollo muss man braten. Da muss man schmoren. Deshalb, aber so ein Risotto und Milch, also das ist ja nun wirklich, aber ganz ehrlich, was ist denn am Risotto falsch zu machen?
Musst du sie fragen.
Ja, frage ich sie nachher.
Sie behauptet, Essen ist ihre Leidenschaft. Kochen halt, wie gesagt, eher nicht, weil sie absolut unbegabt ist. Aber dafür ist ihre Lieblingsspeise Schokolade, insbesondere die roten Lindor-Kugeln. Eine Haselnuss-Schokotorte der Schokoladendose sollte man ja auch nicht schenken. Die frisst sie auch direkt weg. Sie arbeitet tagsüber und nachts und ist im Prinzip sowas wie eine Schichtarbeiterin.
Gastro? Nee, kann ja nicht sein.
Wenn
obwohl
sie nicht
doch,
kochen,
könnte, doch,
ja,
könnte,
vielleicht
doch.
Macht sie die Post in Gastro.
Nee, aber könnte ja auch Weinkellnerin sein oder sowas. Aber Wein hatten wir jetzt schon viel.
Ja, hatten wir, stimmt. Und jetzt kommt's, deswegen nämlich dieser geniale Schachzug von dir mit dem Schrebergarten am Anfang.
Mhm.
Sie liebt ihren Garten, pflanzt Obst und Gemüse selbst. Damit hat sie sich allein schon für diesen Podcast qualifiziert. Wir werden nämlich heute ein bisschen über
Obst und Gemüse pflanzen ist das eine. Frage ist nur, ob man was ernten kann.
Ja, das können wir dann auch fragen.
Das ist ja die große Frage. Das Pflanzen kriege ich auch noch hin, nur mit der Ernte wird es bei mir immer ganz mager.
Sie sagt, dass ihre ganz neue Leidenschaft die Hühner sind.
Ach.
Und die bekommen gerade sehr viele Küken.
Ja.
Und sie hat auch einen Hahn.
Ja.
Und dieser Hahn trägt den Namen eines Arbeitskollegen von ihr.
Mhm.
Ist der Gast eigentlich schon da? Nur dass ja. Also der Gast, der Hahn trägt den Namen Giovanni.
Mhm.
Weißt du jetzt, wer kommt?
Ja, wir haben ja neulich zusammen gedreht, aber du machst das Spiel zu Ende und darfst auch herzlich und vollmundig begrüßen.
Das war's.
Wir haben neulich zusammen gedreht und da erzählte sie mir, ob ihre neuen Leidenschaft für Hühner. Und ich glaube, es ist ihr entglitt der Satz: Es ist so schön, wenn man die Sprache der Hühner versteht.
Ach, das Gegackere, da bin ich ja mal gespannt.
Ich dachte, Mädel, du musst zum Therapeuten.
Wie würdest du denn, wenn du dir ein Tier aussuchen dürftest, das du hast,
ja.
von dem du auch was hast, also das irgendwas abgibt, so wie ein Huhn. Also jetzt kein Hund oder Katze. Was wäre das und wie würde er heißen oder es?
Also ich ziehe das auf, um es zu essen.
Ja, kannst du machen, was du willst damit. Kann auch ein Huhn sein, was dir Eier
gibt. Ich muss sagen, ich mag schon Kühe ganz gerne.
Ah ja, eine Kuh ist geil.
So Kühe finde ich ganz, ich mag Kühe. Ich finde die so, und ich habe ja den einen oder anderen Landwirt auch als Freund. Und das ist schon schön, die Beziehungen zu sehen, die sie da teilweise miteinander haben. Und da gibt es ja eben auch Tiere in dem Bereich, die jetzt nicht dem unmittelbaren Verzehr zugefügt werden, sondern auch teilweise was mit der Zucht zu tun haben. Mhm. Und wenn da so ein alter, brünftiger Bulle da auf der Wiese steht mit 700 Kilo und ich darf da nicht in die Nähe, weil er mich sonst einfach nur platt macht und er geht dahin und krault ihn da so ein bisschen zwischen den Augen und die haben fast sowas wie eine persönliche Beziehung, das meine ich jetzt mal nicht lustig, sondern einfach nur so, weil die wirklich haben, dann finde ich das schon ganz gut.
Und wie heißt der Bulle? Hm? Wie würde er heißen? Du darfst dir diesen Namen jetzt aussuchen und also dann
ich hatte mal ein Hängebauchschwein, das hieß Boris, weil er so rote Augenbrauen hatte. Hm. So. Allerdings war es ein Minischwein. Man hatte mir ein Minischwein geschenkt und was ich nicht wusste, ist, dass wenn man ein Minischwein füttert, wird es aus dem Minischwein ein großes Schwein. Und es war nachher eine 140 Kilo Sau verfressen und vor allen Dingen hat er sich von mir nicht streicheln lassen, weil ich weiß nicht, ob ich immer so Speck an den Händen hatte oder den Geruch. Auf jeden Fall, jeder konnte ran, nur ich nicht. Bei mir hat er...
Da mache ich auch einen Klingelton draus.
Die quietschen ja so echt abartig, wenn es bei denen abgeht. Bobbele hieß er.
Bobbele? Und so willst Bobbele. Du auch den Bullen nennen?
Ja, komm, ich bin immer so schlecht mit Namen.
Okay, komm, aber dann sag mal, was glaubst du, wer unser heutiger Gast ist?
Weiß ich nicht.
Sag ach komm, mal. Natürlich weißt du es. Nee, komm Tim, wir wollen sie jetzt mal reinholen.
Ja, dann holen wir sie mal rein. Es ist Judith Rakers.
Gut.
Dankeschön.
Ja, aber das offensichtlich habt ihr euch ja vor kurzem getroffen.
Über Hühner, das sind noch keine Woche
her. Guck mal, da ist sie tatsächlich.
Da hat sie mir entweder, wo ist sie denn?
Guck mal, da,
wo ist sie denn?
Guck mal hier.
Da ist sie denn. Wir hatten schon. Ist das wirklich? Ja, genau. Hi. Eigener Garten.
Wir auch so? Hallo Judith. Nimm gerne Platz. Wir haben ein Cappuccino für dich und Apfelschorle, so wie du es gerne
jetzt,
hast.
Jetzt verstehe ich auch das mit dem.
Aber ich gebe es noch nicht.
Stopp. Nee, wir kannst sehen auch noch gar nicht, was es ist, du Judith. Judith in der Haus.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Yes. Judith und ich hatten euch das große Vergnügen, eine Sendung zusammen zu machen, die wahrscheinlich schon ausgestrahlt ist, wenn dieser Podcast rauskommt. Die hieß, ich weiß schon gar nicht, wie hieß die Sendung?
I can see your voice.
Genau, da ging es darum, sozusagen anhand von Visualitäten und Darstellungen zu erkennen, ob jemand singen kann oder nicht.
Okay.
Ohne dass man die Stimme gehört hat. Das mussten wir Evelyn Bodecki, die ist auch im Panel gewesen.
Die übrigens super lustig ist.
Super lustig.
Ja, wirklich. Die ist wirklich lustig.
Ganz, ganz feiner Charakter und wie gesagt, es ist ein Vorurteil, was sich bestätigt. Manchmal redet sie zu schnell, bevor die Gedanken zu Ende gedacht
sind. Ach, das kennst du doch, oder?
Was eines so. Gewissen Humores teilweise dann halt nicht entbehrt. Aber sie ist wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl.
Ja, ist sie wirklich. Also, ganz sweet. Auch hinter den Kulissen.
So ist es ja generell so, dass ich schon manchmal denke, wenn man so TV-Auftritte macht, zu viel Bachelor darf nicht dabei sein, weil ich dann manchmal, ich habe da so ein bisschen Amosität, muss ich einfach sagen. Mhm. So, das ist mir manchmal zu einfach gestrickt, das Konzept. Und der Inhalt dessen und was hinten rauskommt, finde ich auch in den seltensten Fällen super spannend. Aber ich will das ins Kleinreden, aber wenn eben zu viel, wie nennen denn sich diese Leute?
Was meinst
positiv
du?
Trash. Also das meint jetzt sehr positiv.
Ja, doch, kann man so sagen.
Oh, das ist jetzt nicht unbedingt das Umfeld, in dem ich tagtäglich mich bewegen möchte. Hat aber auch was mit Ignoranz und Arroganz meiner selbst den Leuten gegenüber zu tun. Denn natürlich haben die genauso eine Unterhaltungsberechtigung wie wir beide. Du bist ja noch seriöser.
Ich wollte gerade sagen, mir ist auch ganz lieb, wenn du lieber Tagesschau guckst als Bachelor.
Also du bist ja noch seriöser als ich. Aber es gibt dann ja natürlich auch so, ich sag mal, in der proletarischen Abstufung zwischen mir eine ganz kleine, feine Stufe, eine Schwelle könnte man eher sagen. Und manchmal denkt man dann, ja, dass das nach unten noch weitergeht und will da nicht. Aber nochmal, Evelyn, ganz großes Kino, viel Spaß gehabt, war ein tolles Panel. Also die sogenannte Prominenz, die da saß.
Thomas Hermanns war noch dabei. Jorge González.
Da reden wir wieder von Trash.
Ich merke schon. War auch schon hier.
Und die Sendung hat richtig Spaß gemacht.
Zusammengecastet.
Hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Und in der Tat habe ich dort Humor entdecken können, den man Judith in der Situation auch nicht unmittelbar zuspricht.
Siehste?
Weil sie ja eher dem E-Fach zu, also der ernsthaften Unterhaltung.
Mhm. E, Information.
E. Ja, für mich ist ja schon fast E, also Tagesschau ist ja E sehr ernst.
Entertainment? Und E und I. Ach so, E wegen Ernst, ja, okay.
Ja, E und U. Mhm. Also E ist Ernst und U ist Unterhaltung.
Wo, in welcher, in der Fernsehbranche?
Ja, Musik. Okay. Nee, in der Musik sagt man das.
Man kann aber auch I und U sagen. Information und Unterhaltung.
Also gut, jedenfalls habt ihr euch in dieser Sendung.
Weil sie ja nicht nur Tagesschau, sondern dann ist sie auch noch in der Talkshow, die ja übrigens gerade, habe ich gelesen, auf Platz 1 der Charts aller Talkshows.
Am Freitagabend im NDR.
309.
Mit dem
Hahn.
Mit dem Hahn.
Der auch schon hier war.
Boah,
was für ein Insel. Guck mal hier. Ist nicht schlecht.
Giovanni, wie ich ihn immer nenne, Di Lorenzo.
Ja,
gut. Ich finde, das klingt aber noch mehr nach Eisverkäufer. Ja. Aber der war auch schon zu Gast. Und wie gesagt, ernsthafte Unterhaltung, aber eben auch mit einem sehr schönen spitzen Humor gesehen.
Also gut, I Can See Your Voice, 3 nach 9, das sind die Sendungen, die gerade kamen, die Sendung, wo wir heute
Kitchen
sind.
Kitchen Impossible,
heißt so.
Können wir auch noch von mir reden, bitte.
Herzlich willkommen bei Schietigast, der hochkulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
So, herzlich willkommen, liebe Judith.
Dankeschön.
Und ich würde sagen, bevor es losgeht, erzähle ich mal, wer hier überhaupt sitzt.
Ja.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Satz wie ein Monument. 100-fach vorgetragen von einer Frau wie ein Chamäleon. Denn Judith Rakers ist so ziemlich genau das, was man als facettenreich bezeichnen muss. Auf der einen Seite die hochprofessionellen, fast schon gebetsmühlenartig vorgetragenen Wasserstandmeldungen aus dem Hindukusch. Auf der anderen sozialpolitische Reportagen aus Deutschland zu Themen wie Obdachlosigkeit, dem Armut, Armutsrisiko alleinerziehender Mütter oder der deutschen Hospizbewegung. Apropos Bewegung, die Rakers hat eine Seite an sich, die ist ziemlich schmuddelig, um nicht zu sagen richtig dreckig. Denn wenn sie erstmal so auf allen Vieren, in all ihren Beeten und all den Erdhaufen am Rumrutschen ist, ist sie schmutzig machen keine Ausnahme, sondern dringend erwünscht. Da wird gehackt, gesät und schließlich geerntet, um es dann richtig nicht zu kochen. Denn kochen kann die beliebteste Nachrichtensprecherin des Landes nicht. Also gar nicht. Wasser vielleicht. Die selbsternannte Tiefkühlpizza-Queen ist daher sicherlich nicht ganz unrecht, dass die sonst bis zu 10 Millionen Zuschauer nichts davon mitbekommen. Bis heute. Denn in diesem Raum sitzt mindestens eine Person, die seine dicken Fingerchen ganz bestimmt in genau diese Wunde legen wird. Natürlich nur, damit die bekannteste Schichtarbeiterin des Landes am Ende zumindest noch 1-2 andere Tiefkühlgerichte aus der Mikrowelle auf den Tisch zaubern kann. Judith Rakers, auf Neudeutsch eine Hands-on-Frau, auf Tagesschau-Richt ein Tatenmensch, hat eigene Hühner in einem eigenen Stall, deren Eier einen eigenen Stempel aufgedrückt bekommen. Den Stall baute sie selbst, das eigene Gewächshaus sowie den Pferdestall gleich mit dazu, inklusive Fundamentgießen. Versteht sich von selbst. Wir sind gespannt auf die neuesten Nachrichten aus der Welt der Selbstversorger. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, Judith Rakers.
Hallo.
So.
Das fand ich irgendwie eine sehr schöne, also sehr schöne Einleitung.
War gut, war sehr gut, war sehr gut. Aber ich war jetzt ein bisschen überrascht, du hast den Stall nicht selber gebaut.
Ja, klar.
Ganz ehrlich,
gibt's
davon irgendeinen Beweis? Oder
ja,
ist das so eine Geschichte?
Nee, ich habe Fotos gemacht währenddessen, die kann ich dir zeigen.
Ja.
Ich könnte dir auch erklären, wie es geht, weil ich habe es ja gemacht. Aber ich hatte Unterstützung, und zwar von meinem Vater. Der wohnt in Ostwestfalen und der ist angerückt, als er merkte, es gibt zwar keine Enkelkinder, aber es gibt Enkelhühner. Er hat gesagt, gut, dann baue ich für die jetzt halt ein Zimmer. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ja, es war so ein Bausatz, ne?
Ist
aus einem
so ein
Baumarkt.
Zusammen gemacht, so wie ich.
So ein Blockbullenhaus.
Wenn bei mir der Hausmeister reinkommt, um die Glühbirne austauscht, dann sage ich auch, haben wir zusammen gemacht. Das heißt, ich stehe, gucke fachmännisch nach oben und sage, ja, so würde ich es auch tun. Und der Hausmeister macht, oder? Kannst du das wirklich?
Nee, ich habe das wirklich selbst gemacht. Also ich habe das komplette Dach zum Beispiel ganz alleine gemacht, ohne Unterstützung. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch die Dachpappe aufgenagelt. Das ist ja alles nicht schwer. Weißt du? Also da kam dieser Bausatz.
Du musst
dich
unverschämt werden gleich am Anfang des Podcasts.
Was denn? Nein, das kannst du das nicht?
Du redest
gerade
mit fast.
Nein, ich mache viel selber. Ich habe auch bei mir zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, ich mache dann auch den Außenkamin, dann streiche ich den selber oder kleine Reparaturen und so. Ich habe auch das komplette Arsenal an, also Bohrmaschine, Stichsäge,
das hab ich auch.
Kreissäge. Das hast du schon mal benutzt?
Nein.
Ja.
Also wir müssen ja hier auch mal kurz erwähnen, das ist ja auch wirklich ein Riesenareal, was du da ganz
offensichtlich
Areal bewirtschaftest. L-Areal.
Ja, L-Areal.
Sagt man nicht Areal?
Areal.
Areal.
Ja, Areal.
Was habe ich gesagt?
Areal.
Ja, Areal.
Es wird hinten betont, aber ich habe dich verstanden.
Areal. Ja, danke. Stimmt, was erzähle ich dir? Ja. Du weißt natürlich, wie man wirklich spricht. Da haben wir heute Spaß.
Ich mit meinem, aber ich bin ein bisschen irritiert, weil ich bin natürlich in meinem Klischee-Denken unterwegs. Da sitzt das kleine blonde Eppendorfer Püppchen da zu meiner Linken, irgendwie ist Tagesschau-Sprecherin, also liest Texte ab, die sie noch nicht mal schreiben muss. Verstehst du? Also man muss ja auch die Texte noch nicht mal selber verstehen, Hauptsache man kann sie vorlesen. Wie war deine Kindheit, dass du wirklich so hands-on bist? Also das ist so das Letzte, was ich jetzt erwartet hätte.
Ja,
Pferdchen ja, alles andere nein. Und ich bitte das zu entschuldigen, dass ich da gleich mal mit der Klischee-Kelle irgendwie einen raushau.
Ach, ja, ich kenne das ja schon, weil mir dieses Vorurteil natürlich schon begegnet, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin. Und ich weiß immer gar nicht, woher das kommt. Weil das natürlich nur von Leuten kommt, die mich nicht kennen, weil alle meine Freunde wissen, dass ich so ungefähr das Gegenteil bin.
Vielleicht hat das was mit deinem Erscheinungsbild zu tun. Du bist schon die typische Hanseatin.
Ich komme noch nicht mal aus Hamburg. Ich komme aus Ostwestfalen, da geht's schon mal los.
Aber ich komme aus Ostwestfalen, aus Bad Wildspringe.
Nein, sind nicht. Ich packe gar keinen Schmuck, wie du siehst.
Ja, das irritiert mich.
Gar keinen.
An der Stelle. Nie. Aber generell, du bist blond. Du bist relativ groß gewachsen. Du bist jetzt nicht von allzu kräftiger Statur.
Aber auch nicht mehr die Allerschlankste jetzt, nach Corona.
aber so, und da hat man einfach erstmal ein Klischee. Dann hat man erstmal so, die kann doch da.
Ja, aber ist das nicht komisch, dass das schon reicht, dass du irgendwie eine bestimmte Körpergröße und Haarfarbe hast, dass du in eine Schublade gesteckt wirst?
Ist wie sie bei mir immer denken, ich sei super sportlich, weil ich so eine kräftige Statur habe. Also das ist
ja, oder sie haben dich beim Highcycling gesehen.
Oder
das
beim
kann natürlich auch sein.
Ja, man denkt einfach, dass da sehr viele Bauchmuskeln sind, wenn man dich sieht.
Viele Sixpacks.
Sehr viele Sixpacks übereinander gestapelt, quasi.
Naja, Judith hat das ja erzählt. Sie hat das von ihrem Vater. Der hat ihr ganz offensichtlich sehr früh beigebracht, dass auch Frau sehr wohl gut Hand anlegen kann, wenn es um handwerkschaftliche und haushaltswirtschaftliche Dinge geht.
Also es ist so, dass ich bei meinem Vater aufgewachsen bin. In Ostwestfalen, in Bad Lippspringe. Das ist ein kleiner Luftkurort in der Nähe von Paderborn, zwischen Paderborn und Detmold.
Schöne Gegend.
Sehr ländlich, sehr schöne Landschaft. Also wirklich, wirklich richtig hübsch, wenn man da mal durchfährt. Teutoburger Wald, Externsteine, Hermannsdenkmal. Also man kann da auch ganz, ganz, ganz viel angucken. Ich wollte trotzdem, als ich 18 war, nur eins und das war weg, nämlich in die große Stadt. Und dann bin ich nach Münster gegangen zum Studieren und dann eben nach Hamburg.
Der Satz in sich trägt Humor.
Wieso?
Da wollte ich weg in die große Stadt und dann bin ich nach Münster.
Du, wenn du in Bad Lippspringe lebst, dann ist Münster eine Metropole. Dann sagst du New York, Los Angeles, Münster. Weißt du, ich komme aus einem kleinen Kaff mit irgendwie, damals glaube ich 8000 Einwohner oder so. Das war wirklich super ländlich. Naja, und mein Vater und ich sind da halt irgendwie zusammen durch meine Kindheit gegangen. Der war berufstätig, ich war viel alleine. Und wenn er da war, dann haben wir halt Sachen gemacht, die er gut fand. Und das war Autohäuser besichtigen oder irgendwas bauen, weil er baut sehr gerne Sachen. Und insofern musste ich schon relativ schnell mit dem Hammer und früh mit dem Hammer umgehen können und habe dann mitgewerkelt. Also sind für mich, jetzt ein Punktfundament habe ich jetzt auch noch nicht alleine gegossen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht.
Ich gucke ja manchmal so YouTube-Videos und denke so, boah, eine Schrankwand könnte ich
auch. Was könntest du denn?
Also, bauen handwerklich?
Ja, und jetzt ohne dich da...
Nichts.
Wirklich?
Nichts.
Aber du bist doch im wahrsten Sinne ein Handwerker als Koch. Das bedeutet doch, du musst doch... Die Motorik musst du ja irgendwie haben, eine Art von Koordination musst du auch haben können und ein Feingefühl auch. Also du wirst doch irgendwas handwerklich zu Hause schon mal gemacht.
Ich glaube, ich könnte gut verputzen und Fliesen legen. Also sowas, glaube ich, könnte, also nicht ausreichen, um das dauerhaft zu installieren, aber so für 10 Jahre wird es halten, glaube ich zumindest.
Fliesen legen ist aber schon schwierig, muss ich sagen.
Ja, aber ich mag das.
Hast du schon mal gemacht?
Nein.
Aber also diese
aber
Bewegung,
du glaubst, du könntest
Bewegung
das
mit der Kelle und so.
Ja, und ich mag auch, wenn das dann so schön nachher, also es sieht erst so schmutzig aus und dann sieht man
kannst
so
du doch jetzt in der Bullerei machen, theoretisch.
Nochmal, wir wollen ein bisschen länger als 10 Jahre am Markt bleiben und ich habe keinen Bock auf Ärger mit meinem Partner.
Ja, aber so nach dem Motto, dass du einem Gast erzählen kannst, übrigens, die Ecke habe ich gefliest, so eine.
Das erzähle ich so oder so.
Ach so. Also Fliesenlegen ist echt für Fortgeschrittene.
Ist das?
Ja, Laminat, das kannst du. Das habe ich schon irgendwie in meinem Studentenwohnung selber gemacht.
Laminat habe ich schon mal selber gemacht. Allerdings
Nageln,
nicht
schwimmt, verlegen, das kann ich auch.
Ja, aber nicht selber Gesicht zum Beispiel. Da traue ich mir nicht ran. Vielleicht ist mir das Verletzungsrisiko an diesem...
Da brauchst du eine Gehrungssäge. Weißt du, was das ist?
Wahrscheinlich, was auf Gehrung sehen kannst.
Richtig.
Hey, mein so schräg, ne? Mein Wegewart im Schrebergarten, Reinhard, der hat... quasi ein kleines Bauhaus in seinem Garten. Ja. Und den fragte ich neulich nach einer Säge, ob er mir eine Säge leihen kann. Da fragte er japanische Säge, französische Säge, einen Fuchsschwanz, was brauchst du denn? Der hat ein komplettes Arsenal voller Sägen.
Was wolltest du denn sägen?
Hier in meiner Arbeitsplatte den runden Kreis, also einen Kreis fürs Waschbecken.
Stichsäge.
Ja, genau. Stichsäge war es natürlich am Ende. Und dann ganz professionell in die Mitte so ein Stift und da so ein Stück Kordel ran. Mhm. Und so haben wir den Kreis gezogen. Ich kam mir vor wie Robinson Crusoe.
Ja, aber das hätte ich noch hingekriegt. Also vielleicht bin ich auch einfach so, weil ich sage, auch komm, lass es lieber jemand machen, der es wirklich kann. Weil wenn ich mich schon mal dazu bemühe, irgendwas richtig zu machen, dass es dann auch wirklich perfekt ist. Und ich glaube, da steht man sich natürlich in einer Lernkurve doch stark im Wege, gerade wenn es so um handwerkliche Fertigkeiten geht.
Ja, das stimmt.
Und deshalb überlasse ich das lieber jemand anderem.
Aber wenn man natürlich nie loslegt, ne, und es nie versucht, dann kann man ja auch nicht perfekt werden.
Ja, das können wir auch mal beim Kochen anwenden. Also ist ja auch ein relativ einfaches Ding, wenn man es mal gemacht hat.
Ich weiß, ich habe es einfach nie so richtig probiert.
Kannst du gar nicht kochen?
Nee, also ja, klar, ich kann so ein paar ganz einfache Sachen. Und jetzt durch meinen Garten, über den habt ihr ja vorhin, glaube ich, schon gesprochen. Habe ich natürlich auch ein bisschen was gelernt, weil ich habe jetzt diese ganzen Lebensmittel und dann liegen die da im Körbchen. Und dann denke ich immer, jetzt nur Rohkost und irgendwie reinbeißen in die Zucchini ist ja auch nicht so geil. Also habe ich angefangen, so ein bisschen die zu verarbeiten und habe dadurch aber ohne Kochbuch einfach so selber versucht, schon so ein paar Sachen, also wirklich, also mir schmeckten die auch tatsächlich. Ich war total überrascht, dass da am Ende was bei rauskommt, was sogar lecker ist. Ja, obwohl ich es gemacht habe. Aber ich bin mit Tiefkühlgerichten groß geworden.
Aber jetzt hat Judith ja nicht zuletzt auch durch die Corona-Zeit diesen riesengroßen Garten neu geplant und angebaut. Wie plant man denn tatsächlich so einen Garten? Also ich hatte bei meinem alles.
Ja, also bei mir war es so, du hast einen Schrebergarten, ne? Ja. Ich habe einfach, ich habe früher wirklich in Eppendorf gewohnt, also das Bild von der Eppendorf, was hast du gerade, Schnepfe?
Nee.
Tussi hast
nein,
du gesagt,
Mädchen,
genau.
Nein, Mädchen habe ich gesagt.
Nein, ich glaube, du hast
Tussi. Nein.
Also jedenfalls, oder Mädchen, das stimmte. Also ich habe eine Zeit lang in der Stadt gewohnt, und zwar mittendrin, und fand es auch total super, dass man aus dem Haus geht und irgendwie ums Eck ist der Bäcker und man hat irgendwie kurze Wege und so. Und dann wollte ich aufs Land ziehen und habe lange gesucht, also mehrere Jahre im Umkreis von Hamburg, bis ich was gefunden habe und habe dann ein Haus gefunden mit einem wirklich riesigen Grundstück. Und die Vorbesitzer, also der Mann, der war Gärtner. Und deswegen ist dieses Grundstück wunderschön angelegt. Aber es war eben ein Ziergarten. Also sehr hübsch, aber man konnte da nichts essen, was da gewachsen ist. Es gab hinten so einen Pflaumenbaum und einen kleinen Apfelbaum und das war auch alles. Und ich hatte irgendwie diesen Drang und den Wunsch, dass ich da jetzt einen Gemüsegarten anlegen möchte, ohne zu wissen, wie das geht, weil ich zwar viel gebaut habe mit meinem Vater, aber mit dem Thema Garten noch nie was zu tun hatte.
Das ist wie lange her?
Das ist jetzt gewesen, vor 2,5 Jahren habe ich angefangen, den Garten umzubauen. Mhm. Und jetzt habe ich wirklich einen riesigen Bereich mit Beeten, mit Hochbeeten. Ich habe jetzt dieses Jahr neu ein echt großes Kartoffelbeet angelegt und bin gerade dabei, eine Erdmiete anzulegen. Weißt du, was es ist, Tim?
Nein.
Eine Erdmiete. Das ist quasi ein Loch im Boden. Dann kannst du den Boden als Kühlschrank benutzen.
Aha, sehr gut.
Um die Kartoffeln haltbar zu machen.
Sehr gut.
Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die 4 Wäschekörbe voll Kartoffeln irgendwie, ich habe keinen Keller unter dem Haus, den Winter bringen. Ja, du buddelst. Also, ich habe mir jetzt tatsächlich bei eBay so eine Waschmaschinentrommel bestellt. Aha. Also wenn du eine alte und Toplader-Waschmaschine, wenn du die zerlegst, ist da ja so eine Trommel drin. Mhm. Und wenn du dieses Teil zweitverwertest und das einbuddelst in die Erde und an den Rändern so ein bisschen Stroh reinmachst, dann stellst du einfach diese Metalltrommel, die ja luftdurchlässig ist, wo aber keine Wühlmaus reinkommt, weil die Löcher ganz klein sind, stellst du da rein, machst Stroh drumrum und dann kannst du da deine ganzen, also so haben früher die Leute ihre Lebensmittel gekühlt, bevor es Elektrizität gab. Dann kannst du da die Kartoffeln rein tun. Bitte?
Da gab es noch gar keine Waschmaschine.
Ja, die haben einfach nur gemauert dann.
Die haben
das stimmt,
früher bestimmt
ohne die Trommel. Aber jetzt kann man das
benutzen.
Bauen
wir mal eine Waschmaschine, haben noch keinen Strom. Irgendwann wird das Ding nochmal eine Aufgabe kriegen.
Ja, aber das ist ja eine Sache, die kann man dann auch gut seinen Kindern später erklären, wie sowas funktioniert. Ist doch geil. Und dann machst du den Garten, und weil du zu Hause nicht genug Platz hast für die tausenden Kartoffeln.
Ja, das kann aber auch nur eine Frau sagen, die nur eine Viertelstunde am Tag arbeitet.
Und hast eine Vorratskugel.
Also für das normale Leben ist das ja
kaum. Stunde am Tag?
Na, von 8 bis Viertel nach 8. Viel mehr ist das auch jetzt nicht.
Wir arbeiten im Schichtdienst, mein Lieber.
Aber richtig so?
Natürlich. Arbeitstag? Ja, pass auf. Ja. Die 20 Uhr beginnt die Schicht beginnt um 18 Uhr und geht bis Mitternacht. Die Nachtschicht beginnt um Mitternacht und geht bis 6.30 Uhr. Die Frühschicht beginnt um 4 Uhr und geht bis 10 Uhr. Und die Vormittagsschicht am Wochenende beginnt um 6.30 Uhr und endet entweder um 12.30 Uhr oder um 14.30 Uhr. Das ist aber nur Tagesschau. Wenn ich jetzt Talkshow habe, bin ich natürlich 2 ganze Tage am Stück in Bremen. für 3 nach 9. Und wenn ich Inselreportagen drehe, bin ich 10 Tage am Stück auf, weiß ich nicht, Pellworm, Borkum, Rügen, Sylt. Wenn ich Sozialreportagen drehe, bin ich auch entweder irgendwie 10 Tage am Stück weg oder über 3 Monate immer mal wieder 2 Tage in der Einrichtung, 3 Tage.
Siehst du, das ist deutlich Pflegeheim. Mehr als nur eine akademische Viertelstunde.
Ja.
Aber wer kümmert sich darum gerade, wenn du nicht da bist?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil die Sachen müssen gegossen werden und müssen auch ein bisschen bepflegt werden. Mhm. Es reicht nicht, sie einfach nur in die Erde zu pflanzen, die Samen, und dann passiert es von alleine. Ganz so ist es nicht. Ich habe tatsächlich eine ganz liebe Freundin, die ums Eck wohnt. Die steht dann da mit dem Wasserschlauch und spritzt das an.
Die kennt sich auch ein bisschen aus, weil ich würde ja so Gärtnern ziemlich frustrierend finden, wenn du, keine Ahnung, im März, April irgendwas einsetzt und ja erst im November merkst, wenn das nichts geworden ist. Das ist auf eine Art und Weise auch frustrierend, oder nicht?
Ich glaube, dass viele auch deshalb nicht anfangen zu gärtnern, weil sie genau das denken. Dass du im März was einpflanzt und dann siehst du im November, ob es geklappt hat. Aber ich sage immer zu allen, die anfangen wollen, beginnt mit Radieschen. Weil wenn du einen Radieschensamen in die Erde setzt, das ist ein ganz einfaches Gemüse. Da kommt auf jeden Fall auch bei dir Radieschen raus. Und zwar schon nach 4 Wochen.
Also ich habe das Radieschen verkackt dieses Jahr. Und das war das Erste, was ich ins Hoch...
Man kann keine Radieschen verkacken.
Ich kann dir auch genau sagen, warum. Nein. Doch, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ich habe zu viele Samen nebeneinander, so dass sie in ihrem Durchmesser sich nicht ausbreiten sozusagen konnten und sind nach unten gewachsen. Und dann hatte ich so lange... So dünne Radieschen. Und
ja, die müssen schon Platz haben.
Konntest du nichts anfangen.
Weißt du, was du mit denen machen musst? Du musst die vereinzeln.
Ja, jetzt, also deswegen. Also
Tim guckt jetzt, mit jetzt ganz großen Augen.
Ja, was?
Ja, du musst dich ein bisschen kümmern.
Es entwickelt sich gerade zum latenten Nerd-Gespräch und ich weiß nicht, ob ich mich noch einmischen soll oder
doch,
ob
musst
ich
du. Einfach doch, du,
euch
du.
Der Lächerlichkeit preisgeben
soll. Wieso? Du verarbeitest die Lebensmittel. Was glaubst du denn, wo die herkommen?
Finde ich jetzt aber auch.
Was denn?
Dass das ein schönes Thema ist hier für diese Runde.
Ja, bei Eigengärtnern, das ist ja, mich beschäftigt ja eher von wegen dieser, ich hab ja auch mein Grundstück gehabt. Ich habe in der Nähe von Pinneberg, gibt es so ein Kombinat irgendwie, da kannst du dir auf einem großen Acker eine Parzelle mieten und
gibt's ganz viel.
Und dann kannst du dir ein bisschen dein eigenes...
Weißt du, wer das auch hat? Aki Bosse.
Hat er auch?
Als wir unsere Show hatten, weißt du, die Aufzeichnung in Köln, war ich abends im Hotel. Und
morgens auch noch.
Morgens auch noch und abends, aber nicht dazwischen, habe ich die Zeit mit Aki Bosse verbracht. Und wir kamen ins Gespräch übers Gärtnern und der hat auch genau sowas. Der hat sich so einen Acker gemietet.
Eine Parzelle auf dem Acker.
Ja, genau. Ja. Und hat dann riesigen, hat auch einen Schrebergarten und hat seinen Schrebergarten, wo er anpflanzt, plus den Acker. Und ist auch total addicted und liebt es, die Lebensmittel anzubauen und das auch den Kindern zu zeigen, wie das alles wächst. Und
Ja, bei mir ist es ein bisschen an der Übermotivation, wie so oft bei solchen Projekten gescheitert. Ich habe mir so eine Parzelle gemietet. Dann sähst du selber ein und kannst dann eben Mangold, Spinat, Radieschen hatte ich übrigens auch, Möhrchen, rote Beete, Erbsen hatte ich, Bohnen hatte ich.
Ja, ist doch super, hat doch gut geklappt.
Alles Mögliche.
Für den Privatgebrauch oder Restaurant?
Nee, Privatgebrauch. Mhm. Also es war schon auch ein bisschen so Gedanke, Restaurant, eine Sache vielleicht auf den Teller zu packen, die motiviert war durchs Eigenpflanzen, aber ein Gespür dafür zu kriegen. Und dann war es wie so oft, der Alltag hat mich eingeholt. Ich habe das Ding ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich bin eigentlich dann erst am Jahresende da wieder hingefahren, weil mich der Chef von das Ganze angerufen hat und ich sollte meine Lizenz sozusagen verlieren, dort ein Teilhaber dieser Gemeinschaft zu sein. Mhm. Bin dann auf diesen Acker gegangen und konnte einfach von 500 Meter Entfernung schon meine Parzelle aber weit erkennen.
Ich sehe es vor
weil
mir.
Es war eine Naturwiese. es wuchs doch etwas.
Eine Bienenwiese.
Ja. Und dann hatte ich allerdings was ganz Faszinierendes. Ich habe dann mein Gemüse rausgezogen, was definitiv, ich sag mal, Größenordnung eher so in deine Richtung ging. Also im Verhältnis zu normalen Gemüsegrößen.
Also zu klein.
Viel zu klein. Aber eine Geschmacksintensität hatte. Sensationell, weil ich habe ja sozusagen das Gemüse sich selbst überlassen.
Darf ich mal kurz in meinen Geschenkekorb greifen?
Und dann fressen die sich ja gegenseitig sozusagen die Nährstoffe ab und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Aber das, was ich dann wirklich rausgezogen habe, das war wirklich das allererste Mal, dass ich gesagt habe, ja, das ist krank. Das ist eine Erfahrung, von der kann ich auch gleich erzählen.
Das ist eine Zucchini.
Das ist eine Krankheit.
Das sieht eher aus wie ein Blau oder wie ein Buckelwal.
Die habe ich auch vergessen im Beet. Also innerhalb von 2 Wochen war die so groß.
Nur fürs Bild, wir sind ja hier in einem Podcast. Also
warte,
Judith,
Zentimeterangaben mache ich als einzige Frau hier im Podcast.
Kannst du gerne machen. Judith hält hier gerade eine...
Für Sebastian ist das schon sehr gut.
Heißt das Zucchini oder Zucchini?
Ja.
Tatsächlich, wie heißt das?
Auf Italienisch Zucchini.
Wieso Zucchini?
Ja, hat sie gerade gesagt. Zucchini in Deutschland.
Einmal
oder?
Das so Zucchini. Sagt.
Ja, das, und pass ich frage gerade den Profi, sei nicht so.
Langweilig euch mit meiner Geschichte.
Nein, überhaupt nicht.
Langweilig euch mit meiner Geschichte. Ich erzähle gerade davon, ich offenbare mich und ziehe gerade blank, dass ich gegärtnert habe und dass ich da jetzt nicht so viel rausgekriegt habe und dann kommst du mit der 45 Zentimeter Zucchini an und sagst, wie geil einfach das ist. Mein Gemüse hatte Miniaturausmaße. Das war, das hätte ich im Spezialitätenmarkt verkaufen können, einfach weil es wirklich niedlich war. Ich hatte niedliche, das war, mein Gemüse war wie diese kleinen Schoßhunde, wo man nicht mehr weiß, ist es ein Stofftier oder ist es wirklich ein lebendiges Tier?
So ein Gremling.
Ja, so ein Gremling irgendwie so. Und es war so niedlich und das war so süß. Und aber es hat bombastisch geschmeckt. Also eine Karotte reichte rein von der Gustatorik reicht aus.
Gustatorik?
Was ist ein Gustatorik?
Einfach so Geschmacksehe, keine Ahnung.
Das ist ein schönes Wort, Gustatorik, ja.
Von Gusto?
Ja.
Von Geschmack?
Ja,
Gustatorik. Von Gusto.
Guck mal, ja. Da freut sie dich jetzt aber, ne?
Gutes Wort. war Bombe. Aber ich bin dann schlussendlich des Feldes verwiesen worden. Also ich habe dann versucht noch, aber ich...
Im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, ja. Ich habe dann aber auch, nach einer Stunde war ich auch müde, weil ich natürlich alles rausgerissen habe, weil ich die Pflanze von Unkraut nicht mehr erkennen konnte.
Ich kann dich total verstehen.
Und das war wie so eine Schatzsuche. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kaufe ich es doch lieber fertig auf dem Hofladen.
Okay,
macht mehr Sinn. Aber ich hatte auch mal die Ambitionen, aber es ist bei mir an der Routine gescheitert. Jetzt kommen wir zum zweiten Gratenversuch. Meinerseits aber erstmal natürlich auf die Erfolgserlebnisse.
Dankeschön.
Meine etwas fleißbeflissenen Gesprächspartnerin des heutigen Tages,
ja.
Frau Rakers, ihres Zeichen Tagesschausprecherin, die natürlich nichts macht, was nicht in Perfektion rauskommt. Zeig mal dein Gemüse.
Ja. Das sieht ja echt eher aus, als wäre das aus Tschernobyl so groß.
Also ich habe das heute mal so geerntet. Da sind gute Sachen dabei und nicht so tolle. Also das ist eine schöne große Zucchini. Die wird noch größer. Das ist übrigens ein bisschen heller, der Streifen, weil da hat sie gelegen und nicht so viel Sonne abbekommen. Da sieht man mal den Unterschied. Ich habe hier
ja
aber auch
Sinnen.
Noch eine kleine mitgebracht, weil die geschmacksintensiver sind. Mhm. Die sind wirklich heute geerntet. Die schmecken mega. Mhm. Dann habe ich dir eine Gurke, Salatgurke mitgebracht.
Mhm.
Das ist auch etwas, was echt für Anfänger funktioniert. Also einen Gurkensamen vorziehen zu Hause, ne, so Februar, März. Und dann, wenn die Pflanze groß genug ist, raussetzen. Einfach nur so, dass kein Regen auf die Blätter kommt, weil das mögen die Blätter nicht so gerne.
Habe ich auch
zickig,
gelernt.
Ne?
Tomaten.
Und dann wachsen da Salatgurken. Du kannst also wirklich, wenn du eine Salatpflanze hast, kannst du da zweimal die Woche einen richtig leckeren Gurkensalat draus machen. Die wachsen wie bescheuert. Und Zucchini wachsen auch wie bescheuert. Was schwierig ist, sind Tomaten. Mhm. Die sind extrem zickig.
Mhm.
Da habe ich dir aber auch welche mitgebracht, weil die mega lecker sind.
Mhm.
Und ach so, das war übrigens die Gurke, das war die Zucchini. Mhm. Ich habe dir Möhrchen mitgebracht.
Ich war zu höflich, um es anzumerken.
Ich habe mich vergriffen.
Ich war zu höflich, um es anzumerken.
Das ist die Gurke.
Da muss man sagen, also das ist, Frau Rakers hielt gerade eine Zucchini in der Hand und war aber so in ihrem Rausch des selbst geerntet und sagte, also fantastische Gurke. Und ich so,
Ja, nee, das ist die Gurke. Ich habe mich vergriffen.
Macht doch nichts.
Dann habe ich dir Kohlrabi mitgebracht.
Ist ja beides grün.
Magst du nicht so, ne, Kohlrabi, oder?
Ich liebe Kohlrabi, aber nur frischen. Ja.
Okay, das sieht doch toll
der
aus.
Der schmeckt so mega und ich, die ja nicht kochen kann, musste mir jetzt überlegen, was ich damit mache.
Oh.
Und ich kenne Kohlrabi nur so als Rahmgemüse.
Genau, ein bisschen gekocht und
ja,
Rahm.
So von Oma,
geil.
Aber das macht, ich finde, das schmeckt immer nach nichts. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach nur schälen, in Scheiben schneiden, so 1 Zentimeter breit und dann auf den Grill legen, mit Knoblauch bestreichen und Balsamico drüber und Salz und Pfeffer. So lecker.
Alles bis auf den Balsamico gehe ich mit.
Oh, mega.
Wieso
lecker.
Nicht?
Und Balsamico ist so Ketchup. Ballert alles weg. Also ich finde das selten gut. Ja. Also
ist neumodischer Kram.
Ha?
Machst du nicht über Tomate Mozzarella?
Nein, bist du irre?
Nee, aber das ist ja, hat sich ja so eingebürgert, ne?
Nein.
Bisschen also, Öl und hier am besten noch diese Balsamico-Creme, die finde ich ja ganz schlimm.
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ich mag
gutes
die
Öl,
so schön
Salz und wenn die Tomate gut, das brauchst du gar nichts. Entschuldigung.
Ich mag diesen Balsamico.
Kann man es hier in Deutschland, in deutschen Gefilden hinbekommen, dass eine Tomate so saftig und sonnig schmeckt wie in Italien?
Möchtest du probieren?
Ja, gerne.
Kannst du kurz kommen?
Ich bin ja der Meinung, dass oftmals viel hineininterpretiert wird in die Qualität des selbstgezüchteten Gemüses anhand auch eigener Erfahrung. Aber es gibt natürlich sehr, sehr, sehr gute Produzenten und damit will ich dich jetzt noch gar nicht doof darstellen, aber wir haben hier in 4 Landen wir haben fantastische Produzenten für fantastische Tomatensorte.
Probier mal. Die schmeckt doch, oder? Ich finde, dass die nicht so wässrig schmecken, wie viele, die man im Supermarkt kriegt.
Es ist ja ein bisschen, wir sind ja Profis. Also wir Köche. Und wir suchen ja, wir sind ja sozusagen, wir sind ja ständig mit der Trüffelnase unterwegs und suchen gute Produkte. Und die schmeckt sehr, 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 sehr gut. Ich wüsste aber auch, wo ich sowas kaufen kann. Soll einfach nur heißen, du machst ja auch nichts anderes als jetzt der Tomatenbauer, der jetzt mit
ja, einer, natürlich. Mit einer ich will auch nicht sagen, dass meins besser ist. Ich bin nur so selber überrascht davon, dass es annähernd so gut ist auch, wie die Sachen, die du kaufen wahr. Kannst.
Ich bin ja bei mir, ich kann noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Zeit lang ein Haus auf Mallorca. Und hatte da mir auch natürlich einen Garten angelegt. Deshalb weiß ich, dass man Zucchini nicht anpflanzen sollte, sondern sofort des Garten verbannen, weil wenn du die nicht aberntest, das ist ein Monster. Die werden größer und größer und größer und größer und irgendwann hassen dich alle deine Freunde und Bekannte für die Zucchini, die du ständig verschenkst.
Also hast du das auch schon gemacht?
Ja,
Zucchini
ja,
verschenkt?
Ja, ja, klar. Aber
klar, hast du so getan, als ob dein Gemüse nichts geworden
ich hatte den Gärtner.
Wäre.
Ich hatte den Gärtner.
Ach, der Gärtner.
Entschuldigung. Also ich glaube nicht, dass ich da einmal, ich bin da zum Ernten hingegangen, aber ich habe da nicht ein einziges Mal gegossen. Gärtner. Hatte mir also einen Gärtner geholt und ich habe über 2 Jahre, glaube ich, allen meinen Freunden erzählt, was für ein geiles Biogemüse und wie sensationell das schmeckt. Die Wassermelonen sind mir leider immer geplatzt zum Beispiel. Die Zucchinis sind Monstrin geworden. Aber die Tomaten waren schon sehr, sehr gut. Und die Paprika war richtig gut. Und die
Paprika habe ich auch.
Und was ich richtig geil finde, ist selbstgepflanzter Salat.
Ja.
Weil der ist einfach an frische, also jeden geschnittenen und gekauften Salat kann nicht mithalten bei einem wirklich frisch geernteten Salat, der sogar ein bisschen getrieben ist schon. Und ein bisschen mehr Bitterstoff hat. Aber, wie gesagt, 2 Jahre lang allen erzählt, wie geil mein Biogarten ist und wie das Beste und mein kleiner Hof und hier und IBIA, bis ich irgendwann mal morgens um 6 nach Hause gekommen bin von der Arbeit und mein Gärtner schon zu Werke war und eine Riesentonne Handpumpe hat und so brutal viel Gift auf diese Pflanzen gesprüht hat, damit da ja keine Schnecke, kein Ungeziefer oder ähnliches rangeht.
Und du hast alles gegessen.
Und ich habe das ja 2 Jahre lang habe ich allen Leuten erzählt, dass ich das beste Biogemüse, das war so weit entfernt von Biogemüse wie sonst irgendwas. Und ich habe mich immer schon gewundert, keine Schnecken, kein Ding, kein Ungeziefer, nichts angefressen, das Edelste vom edlen Gemüse und dann nur die Kaninchen sind manchmal ran.
Und das hier, siehst du, dass diese Löcher im Kohlrabi, in den Blättern?
Schnecken. Was muss man machen gegen Schnecken?
Ich wollte dich was fragen, wie man was ausspricht.
Ja.
Und zwar, es hat mir nämlich noch nie in der Tagesschau. Ich muss
du
noch
fragst
nie
mich,
ja, ich
wie
frage
man
dich.
Was, oh, jetzt ist trollig.
Und zwar
ich wollte
diese,
das sagen.
Ja,
merkt ihr das? Lass mich als Klingelton, dass Frau Markes mich fragen, wie man was ausspricht.
Tim, wie spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung.
Das ist übrigens mein Schwalm, ja.
Diese Rinder, die quasi zu Tode gestreichelt werden, wie spricht man die aus?
Wagyu.
Wagyu?
Wagyu.
Ah, okay, da habe ich mich immer gefragt. Ich habe
oder nenn es einfach japanisches Rind.
Okay, Wagyu. Ich kann
auch Wagyu sagen, aber Wagyu.
Wagyu Schnecken bei mir auf dem Grundstück.
Hä?
Ja, ich bin so tierlieb.
Ja.
So wirklich fast schon zu therapieren tierlieb, dass ich auf keinen Fall Dinge machen kann, die andere sie machen. Nämlich die Schnecke mit einer Schere in der Mitte durchschneiden oder
was?
So. Das wird geraten
Warum?
In bestimmten Foren.
Damit
ja.
andere Schnecken das sehen und sagen, das ist ja wie
so. Nee, um sie zu töten. Damit sie weg sind. Weil sie fressen natürlich, sie sind Konkurrenten um das Gemüse. Also ich kann das nicht. Was ich jetzt gemacht habe, wirklich, die schneiden die einfach in der Mitte durch. Das ist ganz üblich.
Wen?
Und viele. Die Schnecken. Die sammeln die abends ein, die kommen ja abends raus erst. Also wenn ich zur Tagesschau gehe, dann kommen auch die Schnecken raus und machen sich übers Beet her. Und wenn du das verhindern willst, musst du die in den Abendstunden absammeln. Eimerweise kommt da teilweise zusammen. Und früher hat man die dann durchgeschnitten. Weil wenn du eine Bierfalle aufstellst, dann kommen alle Schnecken aus der gesamten Nachbarschaft, aus 5 Kilometern Radius, zu dir in den Garten, um das Bier zu trinken. Deswegen ist das keine gute Idee.
Gibt es keine natürlichen Feinde der Schnecke gegenüber?
Doch, du kannst, du kannst Laufenten mieten.
Ah, genau.
Wirklich?
Ja,
die kannst du dir mieten für ein Wochenende in deinem Garten rumrennen lassen.
Das sind Flachs- und Stockenten, ne?
Ja, das sind so ganz lustige Enten.
Ja, ja.
Und dann rennen die da rum und fressen die ganzen Schnecken weg. Und was ich jetzt gemacht habe, das mache ich auch vielleicht tatsächlich mal mit diesen Laufenten. Ich habe jetzt irgendwie so ein leichter Schritt dahin. Ich habe jetzt einfach nur die Eierschalen von meinen Hühnern einfach zerstoßen und so um den Kohlrabi rumgestreut, weil die das nicht so schön finden, wenn die über diese zerbröselten Eierschalen schleimen müssen.
Also ich habe
schneidet sie nicht, aber es fühlt sich nicht gut an und dann gehen sie weg.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber wenn man
Kaffeesatz.
Dass man eine Ratte fangen muss und die dann und bei lebendigem Leibe verbrennen muss, die kreischt dann so, dass dann die anderen Ratten sich das merken und dann nie wieder hingehen.
Das ist bestimmt genauso.
Ich möchte das nicht machen.
Ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht, aber das sind ja manchmal so alte Hausmittelchen, irgendwie, wie man das früher halt gemacht hat, wo es eben nicht Möglichkeiten und Wege gab.
Ja, mein Nachbar sagt auch immer, ich habe einen Maulwurf, der ist echt krass, mein Maulwurf,
Fluten? Oder was?
Ach, ja, der sagt immer, steck einen Gartenschlauch in das Loch. Lass mal eine halbe Stunde laufen, dann ist der weg.
Lassen.
Ich kann das nicht. Das tut mir leid, das Tier. Ich kann das
einfach nicht. Der gehört auch dazu. Und der hat ganz gut funktioniert. Eine leere Bierflasche rein.
So. Habe ich probiert, hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, vielleicht ist dein Maulwurf nur taub.
Kann sein. Ich habe mir danach nämlich aus
dem
ja, das habe ich mir auch bestellt aus dem Internet, dass der mit Schallwellen vertrieben wird. Weißt du, wie der Wagyu oder Wagyu?
Wagyu.
Wagyu-Maulwurf, also er wird dann weggestreichelt quasi. Ja. Die einzige, die nicht schlafen konnte, war ich, weil diese Schallwellen sind nämlich hörbar für Menschen. Ach. Und dann hast du, das war unten das Rasenstück vor meinem Schlafzimmerfenster, habe ich immer gehört, miep, 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 miep.
Aber was in hast du denn, Bruder?
Fluten und dann unter Strom setzen.
Und dann verbrennen.
Oder mit Benzin fluten und dann anzünden.
Also ich möchte noch eins dazu sagen, bevor wir das bevor wir das Schneckenthema hier an Schnecke legen.
Weich. Nein, der Maulwurf, der hat ein ganz weiches Fell, wie ein Nerz.
Kaffee ist noch gut gegen Schnecken.
Kaffee,
ja, und diese Bierfalle, die ist gar nicht so gut, weil dann, die lockt wirklich ganz viele Schnecken an. Weil eine Schnecke legt 400 Eier pro Tag. Ach, da kannst du dir vorstellen, du kriegst sie eh nicht los, kannst du vergessen. Ich habe es in meinem Garten mit Kaffee ein bisschen geschafft.
Man kann doch hier so eine kulinarische Gastfrage stellen, ne?
Ja, natürlich.
Am Ende oder jetzt schon?
Oder man reißt das ganze Gemüse raus und gießt Beton darüber und dann isst man die Schnecken auch.
Und hast eine schöne Terrasse.
Also eine schöne Terrasse, einen schönen Parkplatz auch.
Du nimmst das Thema nicht ernst mit dem Garten.
Doch, ich nehme
das
total ernst.
Ich verstehe das auch gar nicht, weil du arbeitest doch mit Gemüse und mit dem Zeug.
Ja, natürlich, aber es wäre doch jetzt zu klischee, wenn wir jetzt uns hier in Selbsteitelkeit ergießen würden. Wie schön das ist.
Ja, aber das war die Idee von mir für die heutige Sendung. Wir wollen ja den Hörern auch was mitgeben.
Erstmal müssen wir den Humor abfeiern. Was ist denn los mit euch?
Ach, Tim.
Okay, Entschuldigung.
Ich möchte meine Gastfrage stellen, wenn ihr beide fertig seid. Ja. Und zwar wüsste ich gerne, ob es ein schönes Gericht gibt, also wo man Nacktschnecken verarbeitet.
Das Bundesverfassungsgericht.
Weil wenn ich dir die, was? Ein Gericht, was zu essen.
Ach so.
Mit Nacktschnecken.
Ich könnte dir... Also eimerweise, also wenn du das auf deine Karte setzen möchtest, könnte ich dir Nacktschnecken bringen. Und dann hätten sie vielleicht noch einen Sinn in ihrem Leben.
Also es ist überraschend, dass es dafür wirklich kein Gericht gibt. Weil aus der Tradition heraus ist ja früher, also ich kenne keins.
Aber die Franzosen essen doch Schnecken.
Aber nur die in diesen Häusern wohnen. Ah, ne?
Mit den Häusern, warum auch immer.
Das sind übrigens die guten Schnecken. Die soll man lassen, weil die, habe ich gelesen, vertreiben die Nacktschnecken. Nur die Nacktschnecken sind ja die Bösen.
Kann ich dir nicht beantworten, weil sind ja auch Tiere.
Aber könnte man das nicht mal erfinden, ein gutes Schneckengericht?
Ja, weißt du gerade, hier, da hinten wird gerade dir was angereicht.
Ah, hier, Nacktschnecken.
Ja.
Von diesen Tieren lassen sie am besten die Finger.
Ja.
Nacktschnecken sind an der Unterseite mit ungenießbarem Schleim beschichtet.
Ja. Ah.
Das gekochte Fleisch ist zäh und geschmacklos. Hm. Anders sieht das bei einigen gehäusetragenden Schnecken aus.
Okay,
ganz ehrlich, bei Schnecken ist generell die Kräuterbutter das Interessante und nicht die Schnecke. Also das ist schon eher geschmacksneutrales
Balsamico-Sirup drauf.
Ja, dann wird es wiederum funktionieren, aber das ist halt die Kräuterbutter. Aber ich bin eh nicht so ein ganz großer Schneckenfreund, also auch bei den Franzosen. Also Kräuterbutter aber mehr auch nicht. Wir haben früher als Kind immer diese Konzi-Töpfchen fertig kaufen, da waren die Schnecken schon drin, Kräuterbutter und da hast du das Ding in den Ofen geschoben und dann schön mit dem Fertigbaguette rausgelutscht und das war lecker. Aber die Schnecke selber war ja uninteressant. Ja. Okay, kommen wir mal zu den schönen Ding des Lebens. Ich habe meinen Anschiss kassiert und ich habe einen Fehler gemacht, den habe ich eingesehen und ich entschuldige mich dafür.
Aber das war kein
Ihr würdet die Größe ja beweisen, wenn ihr das akzeptiert.
An der Stelle. Tut Tim.
Judith.
Komm, ich mach dich glücklich mit noch weiteren Geschenken. Wir kommen jetzt.
Kannst du mir einmal ganz kurz erzählen, was war die Motivation, deinen eigenen Garten zu machen? Weil du hast gerade gesagt, Tagesschau, Schichtdienst, morgens, mittags, abends. Tagesthemen ist noch schlimmer, Talkshow. Dann machst du deine Sozialexperimente.
Experimente nicht, Reportagen zu Sozialthemen.
Okay, Reportagen. Und du gehst auch noch Inseln besuchen und machst auch noch Reportagen.
Ja.
Du reitest.
Ja.
Und du wirst dich in einer was auch immer, wie auch immer gearteten Form von Beziehung befinden. Warum noch das?
Weil ich Bock hatte.
Ja, aber es ist doch zeitaufwendig.
Ja, ich weiß, aber ich kann dir auch gar nicht sagen, woher das kam. Früher konntest du mich mit Gartenarbeit echt jagen, als ich noch klein war. Ich habe nie mitgeholfen. Wir hatten auch nur einen Ziergarten. Und ich habe auch immer noch nicht so richtig Lust. Ich meine, ich finde das toll. Ich habe riesige Hortensien und so. Ich kümmere mich jetzt auch um die. Ich habe gelernt, wie man die schneiden muss und so. Habe ich mir irgendwie 1000 YouTube-Tutorials angeguckt.
Die sind aber auch schwierig, ne?
Das ist nicht so einfach, weil manche blühen am einjährigen Trieb, manche am zweijährigen Trieb. Du musst die richtig beschneiden. Wirklich, ist wieder so ein nerdiges Gespräch.
Oh. Gott,
es ist nicht so einfach. Es macht mir auch nicht so viel Spaß wie der Obst- und Gemüsegarten, weil ich es so toll finde, dass man da was macht Und dann kann man sehen, wie das wächst. Und dann kann man das auch noch essen.
Wo macht es für dich geschmacklich wirklich einen Unterschied?
Nee, also, ich mach das gar nicht, weil es besser schmeckt. Okay. Also ich komme gar nicht vom Endprodukt, ja, ja, das ist im Motto, ich möchte gerne die und die Karotte haben, deswegen ziehe ich sie mir selber. Sondern ich hatte irgendwie Bock, was richtig, ich glaube, einfach was Sinnvolles zu tun, wo du auch siehst, was du machst. Hm. Bei meinem Job, Fernsehen. Ich meine, klar, ich kann mir hinterher die Sendung angucken oder ich kann mir eine Reportage angucken, wenn sie dann irgendwie nach Monaten fertiggestellt ist. Aber ich mache nichts mit den, also ich schaffe nichts mit meinen Händen. Es ist kein Handwerk. Hm. Und irgendwie vermisse ich das oder habe das vermisst. Und
ich verstehe hatte Lust, das, weil was das ist ein Gedankengang, den viele Leute haben, auch in unserer Branche,
ja,
die einfach sagen, okay, wir machen das und wir finden das auch toll und wir glauben auch dran. Aber diese Sehnsucht nach dem Bauernhof ist doch ein relativ verbreiteter, ne?
Oder ich glaube, wir haben das in uns. Ich glaube wirklich, also ich meine, wenn man jetzt mal evolutionär guckt, wir haben, weiß ich nicht, seit 150 Jahren, seit Industrialisierung haben wir irgendwie Jobs, die uns dann entfremdet haben von der Natur und so. Aber in uns drinnen, glaube ich, ganz tief, sind ja noch hunderte, tausende Jahre, wo wir anders gelebt haben. Und jeder hatte früher einen kleinen Garten. Also meine Oma hatte das auch noch. Ich weiß nicht, ob deine Oma das auch noch hatte. Beide Omas hatten so einen kleinen Gemüsegarten.
Ich war so arm, ich hatte nicht meine Oma.
Okay, wir sammeln für eine Oma für Tim.
Ja, bitte.
Ich finde übrigens, das Geschäft der Leihomas ist ein gutes.
Der Leihomas?
Ja.
Ja?
Naja, also ich hatte das große Glück.
Ich weiß, was du meinst.
Ich hatte das große Glück, dass ich auch meine Uroma noch kannte und meine Uromas. Also ich kannte sie alle. Ich habe sie alle kennengelernt, bis auf meinen einen Opa. So. Und wenn du jetzt ganz ohne Opa groß wirst und ganz ohne Oma groß wirst, weil die Natur eine andere Meinung hatte und gesagt hat, brauchen wir nicht, verkürzen wir mal den Weg, dann ist es doch schön, auch Menschen, die vielleicht nicht in der Lage oder die vielleicht keine eigenen Kinder, keine eigenen Enkelkinder haben, so eine Kombination herzustellen und wirklich zu sagen, weil es geht ja um auch ein bisschen um die Generation, das was sehr Reifes, Erfahrenes mit einem hohen Erfahrungsschatz, irgendwas sehr Junges, Lernwilliges in Kombination zu bringen, um dann eben sozusagen eine Ebene zu erzielen, die vielleicht jetzt so von den Familienstrukturen nicht vorgegeben wäre. Und dann finde ich Leihomas und Leihopas oder Leihenkel und finde ich sehr schön. Gab es ein sehr schönes Experiment bei Vox mal.
Ja, gibt ja auch einige Projekte, ne, wo sie einfach versuchen, die Generationen zusammenzubringen, damit beide Seiten voneinander profitieren können. Ja,
das ist dieses Kindergarten Seniorenheim, Vox für eine Sendung gemacht, glaube ich, einen Fernsehpreis bekommen. Und da hast du ja gesehen, wie die älteren Herrschaften aufgeblüht sind, als sie mit der ungestümen Neugierde der kleinen Kinder da konfrontiert worden sind und die kleinen Kinder eben von den Älteren eben sowas wie Selbstbewusstsein bekommen haben, Bildung bekommen haben und auch da. Und die haben eine sehr schöne Verbindung. Deshalb, Leihomas ist jetzt kein schlechtes Geschäft.
So wie du mit Monika Fuchs im Podcast. Das hat auch gut funktioniert.
War das jetzt meine Leihoma?
Nein, ich glaube, so würde sie sich selber nicht bezeichnen wollen.
Aber ich finde, sie könnte eine gute Großmutter für dich sein.
Eine fantastische Leihoma. Eine ganz fantastische Leihoma. Glaube ich wirklich. Ja. Bisschen den Sprachgebrauch in den Griff kriegen und dann, jetzt stell dir mal vor, Monika und ich. Ich Leihopa, sie Leihoma.
Ja.
Auf die Schule wird sie die Kinder nicht schicken.
Nee, die Fietes
wünschen. Spiel nicht mit den schmutzigen Nachbarsomas.
Die Fietes wünschen sie sich völlig zurecht als unseren zweiten Stammgast nach Ingo Peters.
Du kannst ja mal ein Special machen. Sie und Ingo und ich mach frei.
Nee, das ist doch doof.
Wie das denn?
Dann kommen die ja zu Wort. Das macht doch keinen Spaß.
Das macht keinen Sinn, ne?
Nee.
Vielleicht lasse ich manchmal die Gäste auch nur so glänzen, indem ich sie gar nicht erst zu Wort kommen lasse, dass sie dadurch gar keine Zeit haben, sich mit Blödsinn sozusagen. Ja. So, komm weiter. Wo waren wir? Also kein Gemüse, aber nach deinen Erfahrungen, gibt es irgendein Gemüse, was besonders gut schmeckt, besonders auffällig anders ist, wenn man es selber pflanzt?
Ja, ich finde, dass die Salatgurken tatsächlich besser schmecken.
Ist das so?
Ja, die sind nicht so wässrig wie die im Supermarkt. Das ist wirklich so. Ich finde, die Zucchini, die schmeckt auch ein bisschen anders, aber also die schmeckt etwas anders, aber gleich gut wie die gekauften. Aber bei den Salatgurken würde ich wirklich einen Unterschied. Möchtest du reinbeißen? Feststellen.
Jetzt noch nicht, aber später gerne. Ich nehme mir den Korb nachher mit.
Ja, weil die kannst du ja so snacken, ne?
Ja.
Kannst du einfach, ganz dünne Schale.
Das ist allerdings ein großer Snack, auch für Sebastian. Weil wie gesagt, ich habe beim Gärtner festgestellt, dass Salat, alles Blattgrün, alles Spinatige, Mangold etc., dass das wirklich eine Relevanz hat. Und Kräuter.
Ja,
auch. Und bei den Tomaten denke ich immer so, ist eher das Saatgut oder die Art und Weise der Tomate, die man da wirklich pflanzt.
Jetzt kommen wir zu zwei Dingern, die wirklich besser schmecken als im Supermarkt.
Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Die Eier. Ihr spracht ja gerade schon darüber.
Ja, deinen Hühnern, die legen Eier.
Genau, ja.
Ja, ja, aber jedes Huhn offensichtlich Eier. Auch nicht ganz so kleine.
Das sind ganz normal, also, ja, so groß sind die aber auch nicht. Das ist wahrscheinlich im Supermarkt, wäre das wahrscheinlich Größe M und nicht Größe L.
Ja.
Das sind Eier, die sind Das eine ist am Montag gelegt worden, das eine am Dienstag. Mhm. Heute war keins da, weil im Moment so viele Hühner Küken führen und gebrütet haben. Die legen dann immer keine Eier in der Zeit. Deswegen kann ich dir nur zwei Eier mitbringen. Das ist die gesamte Ausbeute der Woche. Aber sie sind ganz, ganz frisch. Und wenn du sie im Supermarkt kaufst oder auf dem Großmarkt, sind sie immer schon ein paar Tage alt. Ist ja logisch. Mhm. Und wenn du in den Stall gehst morgens und du holst dir das frisch gelegte Ei raus, was vielleicht sogar noch warm ist, und tust dir das direkt in die Pfanne, pellen könntest du es nicht, das braucht immer zwei, drei Tage, bis du ein Ei pellen kannst. Aber wenn du ein Spiegelei draus machst oder ein Rührei, das ist vom Geschmack ganz ehrlich unerreicht.
Und die Farbe ist ja
unerreicht. Die Farbe ist auch ein bisschen anders.
Ich habe mal gehört, das ist, wenn man so ein bisschen ins Thema einsteigt, dass man Eier generell eher zwei Tage liegen lassen sollte, weil sie am Anfang noch sehr.
Ja, du kannst die, du kannst sie nicht pellen.
Ja, sag mal, wir können sie ja wegschneiden, wenn
embryonal schmeckt.
Ach, Quatsch.
Ah, okay. Dass da noch so eine Nuance drin ist, die sehr animalisch ist.
Nein?
Also deshalb sagt man.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ein Embryo schmeckt, deswegen könnte ich auch nicht sagen, dass es embryonal schmeckt.
Aber man sagt, man ist so, wie wir manchmal sagen, nussig oder ähnlichem, dass eben auch dieses Ei ganz kurz braucht, ein bisschen sich zu setzen.
Also viele sagen, dass man soll zwei Tage warten, weil du sie auch nicht, du kannst sie nicht pellen, du kriegst die Schale nicht ab.
Was man beim Spiegelei ja nicht braucht.
Eben, aber wenn du sie jetzt als Frühstücksei und pellst, also es würde nicht gehen, die ersten zwei Tage. Viele sagen, zwei Tage warten, aber ich mache das ganz oft, dass ich sie mir hole und direkt in die Pfanne. Und ich finde, es schmeckt mega. Es ist so lecker. Vor allen Dingen weißt du ja, bei den Sachen in deinem Garten, also ich weiß, weil ich ja jetzt keinen Gärtner habe, sondern das selber mache, dass eben kein Insektenschutzmittel draufgesprüht ist. Und bei den Hühnern weiß ich, dass sie keine komischen Medikamente bekommen haben und dass sie super gutes Futter bekommen haben. Und die kriegen dann den Salat aus meinem Beet. Also es ist so ein kleiner Kreislauf.
Aber wenn deine Hühner jetzt krank werden, dann kriegen die doch auch Antibiotika, oder nicht?
Die waren noch nicht krank.
Aber wenn sie krank werden würden?
Ja, wenn sie krank werden würden, dann würde ich sie natürlich auch behandeln lassen vom Tierarzt. Ja. Ob das dann ein Antibiotikum ist, weiß ich nicht. Aber in der Massentierhaltung kriegen die diese Antibiotika ja quasi prophylaktisch, präventiv. Und zwar ständig.
Nur weil das ein Unterschied ist, dass man eben per se immer eine medizinische Betreuung von Tieren sofort in eine Worst-Case-Kiste packt. Sondern dass, wenn ein Tier krank ist, finde ich, darf man es auch behandeln. Ja,
natürlich, klar.
Wenn ich es dann in den Verzehr, und ich glaube, aber das Präventive, der Präventiveinsatz ist das wahnsinnig Schlechte. Um überhaupt diese Aufzuchtform weiter am Leben zu erhalten, musst du eben oder wird es praktiziert, dass grundsätzlich erstmal per se weggeimpft wird, sozusagen wegbehandelt wird, damit die Krankheiten gar nicht entstehen. Und das ist das Negative. Aber grundsätzlich, wenn ein Tier krank ist, gibt ja Leute, die wirklich dann sagen, die gar keine. Jetzt müsst ihr euch mal echt entscheiden. Also warum soll ich denn, wenn ein Tier krank ist und ich lasse es nicht behandeln, ist es für mich auch eine Form von Quälerei.
Das ist auch das, was du ansprichst, ist auch ein Problem. Ich habe nicht selber gesprochen mit einem Biobauern, aber ich habe es mal gelesen, dass eben, wenn du dieses Bio-Zertifikat hast, du dann eben auch diese ganzen Sachen gar nicht mehr einsetzen darfst. Mhm. Und wenn du ein krankes Tier hast, dann wäre es ja vielleicht auch mal positiv, das spezielle Tier zu behandeln. Und das dürfen die dann, habe ich gelesen, eben auch nicht, weil sie sonst gegen die Richtlinien verstoßen. Und das alles, finde ich, führt einen doch dahin, dass man sagt, wenn ich jetzt eigene Hühner habe, selbst wenn man nur einen ganz, ganz kleinen Garten hat, also Balkon reicht nicht in der Innenstadt, ist klar, aber selbst bei einem kleinen Garten kann man sich 4-5 Hühner sehr artgerecht halten und dann gesund füttern und behandeln, wenn es nötig ist, und du kannst die Eier essen, und es ist wirklich
gefragt, also ob ich in einen bestimmten Gartenbereich einen Huhn reinsetzen soll, und da hat mir jemand gesagt, der schon Hühner hatte, auf gar keinen Fall, die kacken dir alles voll.
Ja, die kacken.
Also ein Nutzgarten, also jetzt ein Huhn freilaufen im Schrebergarten nicht unbedingt.
Ich glaube, im Schrebergarten ist gar nicht erlaubt, ne? Dürft ihr das bei euch?
Nee, Tiere sind da nicht so gern gesehen. Also ja, Tiere, die Dinge abgeben, damit du da die essen.
Also erstmal ist Hühner scheiße, der beste Dünger überhaupt. Genauso
brennt
wie
im Auge, ne? Hä? Brennt im Auge.
Ich hab's mir noch nicht ins Auge geschmiert.
Wieso weißt du das?
Hä?
Wieso?
Ich meine, das mal gesehen zu haben, dass Hühnerkacke ganz schön brennt.
Bestimmt, ja. Also die essen ja alles, ne? Die essen ja auch, die essen ja Fleisch. Also die essen ja den ganzen Tag Insekten und Würmer. Und deswegen stinkt auch die Hühnerscheiße leider sehr.
Das Huhn finde ich sehr, sehr ein komisches Tier. Weil das, was die untenrum ja mit sich tragen, also das, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch als sekundäre Geschlechtsorgane bezeichnen, heißt bei denen Kloake. Das finde ich jetzt nicht richtig sexy.
Was du alles weißt.
Ja, aber findet ihr das nicht seltsam? Ich habe eine Kloake da unten. Irgendwie so Kloake ist für mich nur wirklich plumps. Also
Ich musste auch lachen, als ich hörte, dass alle Hühner eine Kloake haben. Ja.
Also die Muschi von Hühnern heißt Kloake. Haben alle? Nee, Hähne haben keine Kloake, oder? Hähne haben Hähne einen Penis?
Ja, müssen sie ja haben, ne? Ich habe noch nicht so genau hingekriegt. Also wenn Giovanni da sein Unwesen treibt. Penis? Ich habe Giovanni schon oft gesehen, wie er Hühner vergewaltigt hat. Aber er muss sehr klein sein, wenn er einen Penis hat. Weil ich nicht sehen konnte, dass da irgendwie ein Penis raushängt.
Können wir mal ganz kurz googeln, ob Hühner einen Penis
haben? Ja, machen wir klein.
Die werden bestimmt, einen sehr kleinen Penis haben, den sie dann, ja.
Oder haben die eine Kloake und machen Kloake auf Kloake.
Tim, mein Verlauf im Browser, der wird immer obskurer hier. Also,
haben Hühner einen Penis?
Die Mehrzahl der Vögel hat einen, das sind ja Vögel, die Mehrzahl der Vögel hat einen Penis non protrudens. Protrudens, ja, der nur in Form kleiner, erigierbarer Höckerchen und Falten in der Kloake ausgebildet ist.
Also haben alle eine Kloake.
Sie bilden bei der Erektion eine Rinne für die Samenflüssigkeit. Die Kloake wird dabei etwas ausgestülpt und an die des Weibchens gepresst.
Ja, so wie bei euch Männern. Wird ein bisschen ausgestülpt und dann wird gepresst.
Nee, ist eher wie bei zwei Mädchen.
Ich sag gar nichts mehr dazu. Dieser Verlauf hier in meinem Rechner, ich bin nicht mal im Privatmodus. Damit komme ich nicht ins Ausland. Ich wollte morgen in Urlaub.
Aber weißt du, warum das Huhn eigentlich gar nicht so dumm ist? Und jetzt haben wir das uns ein bisschen übers Huhn lustig gemacht. Aber das weißt du bestimmt.
Ich jetzt.
Das ist auch eine Wer wird Millionär-Frage.
Na, jetzt
mit welchem Tier?
Ich
mach
so. Ah, ich weiß, was du sagen willst.
Okay, dann nicht.
Dann
kennst du schon die Antwort.
Nee. Frag doch erstmal, was du
sagst. Mit welchem Tier ist das Huhn am nächsten verwandt?
Ah, nee, ich dachte, das ist was anderes.
A, der Blauwal. B, der Adler. C, der Dinosaurier. D, das Hausschwein.
Fragst du uns beide oder ist Judith mein Telefonjoker?
Ist das echt?
Wisst ihr das nicht?
Wisst ihr jetzt alle nicht?
Moment, die Frage ist ja, wusstest du es vorher, bevor du es gehört hast?
Nee, natürlich nicht.
Ja,
wisst ihr das aber
wirklich?
Das
war aber so. Wirklich toll. So,
also Blauwal, Schwein, Dinosaurier und was hatten wir noch? Falke.
Adler. Naja, man würde ja jetzt wahrscheinlich denken, wenn es jetzt eine Werbe-Millionär-Frage wäre, es ist der Adler, weil es auch ein Vogel ist. Aber es wird es nicht sein. Es wird genau die Antwort sein, die einen nämlich da aus dem
Blauwal, meinst du?
Ja, aber Blauwal, das glaube ich nicht.
Was war das für eine Frage? Also welche Grenze?
Nee.
Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe jetzt, wir spielen gerade.
Ach so, die war gar nicht
mehr. Nein, die war.
Ah. Dinosaurier haben doch auch Eier gelegt, ne?
Und die können auch, es gibt auch welche, die fliegen.
Also bei Jurassic Park haben die Eier gelegt.
Ja, und was für welche? Und es gibt auch welche, die fliegen können. Oder also so ein bisschen.
Ja, dann würde ich vielleicht, und Schweine legen keine Eier. Also ich würde sagen, das muss schon mal irgendwie also wie man seine Nachkommen produziert, das muss eine Ähnlichkeit sein. Und deswegen kann es eigentlich nur der Dinosaurier sein.
Eine sehr gute Herbeiführung. Habe ich vorher nicht nachgedacht, als ich die Frage gestellt habe. Hätte ich ein bisschen raffinierter sein müssen. Es ist praktisch das letzte Überbleibsel des Dinosauriers.
Siehst du, man kennt ja auch
Wenn man das Huhn sozusagen flemmt, rupft und abpult. Das Gerippe sieht aus von diesen kleinen, wie heißen denn die großen, komischen Dinosaurier, die oben kleine Arme haben?
Tyrannosaurus Rex.
Dankeschön. Bitte.
Gut.
Zahlungsauftrag erfüllt.
Reiner Dinosaurier.
Ich habe auch eine Frage. Bin ich gespannt.
Ich habe auch noch viele Fragen. Ich fand das sehr gut, Tim. Ich fand das wirklich gut.
Also, was ihr alles
das weiß. Könnte jetzt die Bewerbung sein, dass Günther Jauch sich endlich mal hier blicken lässt. Der soll ja auch mal herkommen. Der einzige Prominente, den Tim übrigens sieht.
Den Tim auch sieht.
Ja, den du siehst.
Ja.
Ja, Herr Jauch.
Ja.
Ich möchte auch eine Frage stellen.
Ja, sehr gerne.
Kann auch sein, dass wir schon drüber gesprochen haben, als wir uns neulich über Hühner unterhalten haben. Deswegen darfst du dann jetzt da nicht sofort sagen.
Okay,
ne?
Okay.
Ich frage dann euch, wie lange, glaubt ihr, kann man ein Ei jetzt wegnehmen von der Mutter, also von der Henne, zum Beispiel in die Küche legen und es kann dann trotzdem noch ein Küken draus schlüpfen, wenn sie anfängt zu brüten? Wie viele Stunden?
Stunden?
Ich sag mal so.
Ja, oder Tage, je nachdem.
In dem Moment, wo es in der Pfanne ist, ist es vorbei.
Das oder wenn es runterfällt.
Nee, wenn es noch heile ist. Also wenn dieses Ei, ich habe ja jetzt das mitgebracht, das ist das Ei von Montag.
Ja.
Wie lange kann man das jetzt lagern? Und dann kann immer noch ein Küken rausschlüpfen.
Davon müsste ja der Hahn mit seiner ausgestülpten Kloake.
Das hat er getan. Sei sicher, das hat er getan.
Aber das Huhn legt auch Eier, ohne dass das passiert.
Richtig, ein Huhn legt jeden Tag ein Ei. Und wenn du einen Hahn hast, dann ist dieses Ei befruchtet. Wie möglicherweise, wenn du einen Hahn hast, dann kann das Ei befruchtet sein.
Und er seine ausgespülte Kloake an die Kloake seiner Gattin gegeben hat.
Obwohl du dich wirklich so ekelhaft ausdrückst, ich finde das wirklich gut, wie du darüber Bescheid weißt.
Ja.
Also wirklich, mir war das,
ich wusste das,
mir war das
nicht,
heute nicht wirklich bewusst.
Ich kriege gerade so passives Wissen, was sich bei mir
also
Du hast vorhin in der Einleitung auch gesagt, dass ich zum Therapeuten gehen muss, weil ich gesagt habe, so langsam lerne ich die Sprache der Hühner zu verstehen. Du allerdings hast im gleichen Gespräch zu mir gesagt, und das finde ich noch wirklich viel bedenkens. Also du hast gesagt, dass du es ein schönes Gefühl findest, wenn du einem nackten Huhn in die Achselhöhlen greifen kannst. Entschuldigung.
Ich habe gesagt, das ist ein seltsames Gefühl.
Das, ey, das ist ein T-Shirt, das kannst du drucken und auf Mallorca, da wird es gekauft. Ja.
Fasse niemals einen Huhn in die nackte Achsel. Kennt ihr das nicht, wenn ihr einen Huhn in die Hand nehmt? Also so, ich habe ja auch immer die eine oder andere Reportage gemacht und natürlich habe ich mich auch beschäftigt mit Hühnern im Groben und im Allgemeinen. Und wenn man dann so einen Huhn in die Hand gedrückt bekommt, und dann muss man das ja so vorne an der Brust festhalten und ein bisschen die Flügel, und dann entspannt sich das auch wirklich relativ schnell. Aber wenn du dann aus Versehen mit dem Zeigefinger so ein bisschen unter die Achsel.
Vorsicht, was du sagst.
Was?
Ja, nicht, dass irgendwelche Tierschützer.
Nein, dann geht man aufhängen. Ja, das ist, ja, nochmal, aber das sind ja das Federkleid ist ja, das sind ja Kiele, die ja in der Haut stecken. Und dann kommst du zwischen die Kiele und dann berührst du so am lebendigen Huhn die kalte Achsel, also die warme Achsel. Und das fühlt sich ein bisschen an, als wenn ich einen fremden Mann in der U-Bahn an die Achsel packen würde. Da ist dann schon, also ich fand es nicht schön, das ist eher so ein seltsamer Moment. Okay. Also aber ich bin kein Fan, es wird kein Fetisch von mir, Hühnerachsel.
Meine Herangehensweise an die eventuelle Lösung an die Frage von Judith wäre jetzt, kann, wenn ein Ei nicht mehr gut ist, immer noch was schlüpfen?
Was glaubst du denn, wie lange das nicht mehr, also wann das nicht mehr gut ist?
Ja, so nach 20 Tagen.
Also jetzt, ich lehre das mal auf. Ne? Du kannst das nach 20...
Warte, ich habe doch noch gar nichts gesagt.
Ach so, ich dachte, du weißt es.
Weil ich bin immer... Wir müssen das jetzt lösen, Tim. Ob du willst oder nicht, wir sind jetzt sowas wie ein Team. Auf diesen Packungen, wenn man im Bio-Supermarkt Eier kauft, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass verhältnismäßig weit weg ein Verfallsdatum draufsteht, was noch relativ weit weg ist.
Richtig.
So 14 Tage.
Oder? Ja, und du glaubst, so lange könnte dann noch ein Huhn raus?
Nein, ich versuche also, doch gerade per Ausschlussprinzip meine Antwort zu kommen. Aber ich gebe auch zu, ich bin in der Biologie bin ich nicht so wirklich bewandert.
Jetzt müssten wir wissen, wie können wir denn den Brütungsvorgang starten? Also im Allgemeinen, wenn ein befruchtetes Ei, legt das Huhn das klassischerweise in ein Nest oder poppt das irgendwo raus? So,
ich glaube, das kommt raus.
So, dann muss das ja.
Sie legt es in ein Nest.
In ein Nest, gut. So, jetzt reden wir von Temperatur. Dann kommt jetzt kommt das Hühnchen und setzt sich da drauf. Das ist ja die allgemeine Vogelwelt.
Um zu brüten.
Das heißt, ja, rein theoretisch muss das relativ zackig gehen, damit die Temperatur nicht runtergeht.
Es sei denn, das Ei liegt in der Küche in einem sonnigen Plätzchen.
Nee, aber sie hat ja gesagt, da keine Umstände. Einfach nur Momentum raus, das Huhn legt das Ei. Mhm.
Wir nehmen das Ei weg,
ich lege das irgendwo hin und sage, irgendwo hin, nicht unter kontrollierten Bedingungen.
Nee. Keine Höhensonne.
Kein Kühlschrank.
Kein Kühlschrank
darf. Und kein Rotlicht.
Nein. Dann würde ich sagen,
einfach in die Küche. Hier,
dann würde ich sagen, eine Woche.
Und dann kannst du es dem Huhn geben und dann schlüpft immer noch ein Küken raus.
Ja.
10 Tage tatsächlich.
Und das ist dann auch noch ein gesundes Huhn, das hat keinen Hirnschaden?
Richtig, das sind ganz normale Küken, die da rausschlüpfen. Weil in der Natur ist es so, dass ein Huhn niemals nur ein Ei ausbrüten würde.
Kann ja auch nicht, legt ja jeden Tag ein Ei. Oder alle 2, 3 in der Natur, glaube ich, ne?
Und sonntags auch mal 2.
Ist rasseabhängig. Manche legen fast jeden Tag eins. Die wir in diesen Legebatterien haben, die legen jeden Tag eins. Deswegen haben die aber auch schon mit 2, 3 Jahren irgendwie den ganzen Brut-Eier-Stock-Apparat da voller Krebs sitzen. Das ist ganz schrecklich überzüchtet. Ein normales Huhn legt so alle 2, 3 Tage, je nach Rasse, ein Ei.
Und ein Hühnerexperte.
Ja,
du kannst wie immer ganz gut dich daran tasten und die Dinge.
Und die Henne würde immer so 10 Eier erstmal legen und warten, dass das Gelege größer wird. Und dann so, wenn 8 bis 10 Eier da liegen, dann setzt sie sich drauf und dann brütet sie. Und dann dauert es 21 Tage und dann schlüpfen die Küken. relativ stichtagmäßig. Und das finde ich toll. Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte wirklich früher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wie du das gesagt hast, das Ei kommt raus und sie muss sich direkt draufsetzen, weil es muss diese Körperwärme behalten. Krass. Sobald du es wegnimmst und in die Küche legst, ist der Prozess irgendwie unterbrochen.
Und sie stößt das Ei
aber
auch nicht.
Aber wir können alle relativ sicher sein, dass die Eier, die wir im Supermarkt essen, kaufen, unbefruchtete Eier sind.
Naja, bei Bio-Bauernhöfen gibt es schon auch teilweise auch Hähne. Also ich sag mal so, Tim, wenn du jetzt diese Eier hier...
Das erkennst
hier,
du dann ja am Schnabel im Spiegelei.
Wenn du jetzt morgen sagst, okay, und dich draufsetzt...
Das hätte ich mal sagen sollen.
21 Tage, dann kommt dann Küken raus.
Wenn ich mich darauf setze, kommt in 21 Tagen garantiert da gar nichts raus.
Es müsste in bestimmte Ritzen rutschen, dann würde das funktionieren.
Ja, ja. So, was passiert mit den Hühnern, wenn sie die Legeleistung einschränken? Wenn sie sagen, so, ich gehe jetzt in Rente. Was machst du mit?
In normalen Legebatterien werden die nicht älter als zwei Jahre.
In deiner Welt.
In meiner Welt bleiben die bei mir, weil natürlich auch ein Huhn mit 6, 7 Jahren noch ein Ei legt. Nicht mehr jeden Tag und nicht mehr jeden zweiten, aber dann halt noch mal einmal die Woche oder so.
Jetzt hast du ja aber Küken zu Hause, das werden ja immer mehr.
Ja, ich habe jetzt schon 15. Also ich habe angefangen mit 5 vor 3 Monaten. Ja. Jetzt habe ich 15. Das kann man ja jetzt mal hochrechnen.
Das klingt so ein bisschen nach so einer Messi-Frau, wenn ich ehrlich bin. Wenn du nicht irgendwann mal die Entscheidung triffst, ist doch in
das Projekt gerät komplett außer Kontrolle.
Das meine ich, also es gibt ja so Leute, die so streuende Katzen aufsammeln. Eben. Und du fängst mit einer an und irgendwann wird sie aus dem Haus rausgeholt und ist komplett verwirrt.
Das ist wie mit deinem Zucchini-Wald.
Oder Zucchini oder ähnliche Dinge. Einfach, es gleitet dir aus den Händen. Weil, darüber haben wir uns unterhalten, du hast gesagt, du isst deine Hühner nicht.
Ja, ich habe die tatsächlich damals
aus. Hast du die Meinung geändert?
Nee, ich habe die Meinung geändert und zwar dahin, weil ich habe die ausgesucht, dass man die auch essen kann. Ja. Es gibt Hühner, die schmecken nicht und die legen tolle Eier und es gibt Hühner, die schmecken nur und legen kaum Eier und es gibt Zwiehuhnrassen, da kannst du das Fleisch essen und sie haben auch eine ganz gute Legeleistung. So eine Rasse habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, ich esse ja Fleisch. Ich esse aber lieber Biofleisch als irgendwie Industriefleisch. Natürlich. Und dann dachte ich mir...
Hört sich auch immer gut an.
Nee, das ist auch so. Und das siehst du ja an den Hühnern, die ich habe, dass es so ist. Ich habe dann gedacht, am ehrlichsten wäre es doch, wenn ich die Tiere selber im Garten habe. Und dann habe ich auch einen Hahn dazu genommen, dass er Nachwuchs produziert, dass ich dann die esse, weil ich gerne Hühnchenfleisch esse. Es ist jetzt aber so gekommen nach 4 Monaten, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, die Hühner zu essen, weil ich natürlich jetzt so eine persönliche Beziehung ist, wie so ein Haustier, wie so eine Katze oder ein Hund oder so, was man da so eine Beziehung entwickelt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, die zu essen. Und es geht sogar noch weiter. Ich esse jetzt auch im Moment kein Hühnerfleisch mehr, weil ich das irgendwie nicht mehr übers Herz bringe gerade. Aber das muss nicht so bleiben. Das ändert sich vielleicht. Und vielleicht, wenn es mehr Hühner werden. Die Eier esse ich, ja.
Gut. Und was machst du denn jetzt? In 4 Monaten hat sich der Bestand schon verdreifacht. Dann lass mal hochrechnen. Bist du in 8 Monaten bei 45 Hühnern.
Genau. Deswegen habe ich angefangen, alle meine Freunde und Bekannten und dich jetzt auch und hier im Podcast davon zu überzeugen, dass Hühnerhaltung eine gute Idee ist im Garten und ich hoffe, dass ich die dann in liebevolle Hände abgeben kann.
Sind die sehr laut? Kannst du überhaupt schlafen?
Die Hühner, also die Mädchen sind leise. Giovanni schreit in einer Tour, weil der sich bettelt mit meinem Nachbarhahn. Also meine Nachbarin hat auch Hühner.
Oh.
Und wenn zwei Jungs zusammenkommen, dann krähen sie nicht.
Da rastet Giovanni aus. Ne? So, wenn ein zweiter Gockel reinkommt, irgendwie, das kann
der Giovanni andere Hahn ja, heißt kann, bestell, der andere Hahn munkelt man heißt Pilawa.
Es ist man kann da Parallelen ziehen zu uns Menschen tatsächlich. Aber ein Hahn kannst du noch aushalten, aber zwei.
Was soll denn die Lösung sein? Dann packe ich nochmal 4 Monate oben drauf und dann sind aus den 45 Hähnen oder Hühnern auf einmal 120 geworden. Und jetzt sind wir bei diesem Schachspiel.
Wie viel Hühnerkacke da ist.
Weil das finde ich eins der faszinierendsten Rechnungen. Ja, ein Reiskorn, 2 Reiskörner, 4, 8, 16. Bei was für einer enormen Zahl du bist, wenn du das mal 64 machst, dann sind wir ungefähr in 5 Jahren übervölkert mit Hühnern.
Siehst du, und es kommt genau passend zu der Zeit, wo ich beim Fernsehen nicht mehr arbeiten kann, weil ich zu alt geworden bin als
Was
Frau.
Machen wir denn aber
kann
mit
ich
den
auf
Hühner?
Den Hühnerhof umsteigen?
Ja, aber würdest du sie denn töten lassen für Freunde? Also warum, dass du einfach sagst, komm, ich mach mal langes Wochenende, wäre nicht ganz schlecht, wenn die Hälfte weg ist. So, du hast frei den Wahl, lass Giovanni in Ruhe, den quälst du nur ein bisschen.
Nein, ich weiß es nicht, lass es auf mich zukommen, ehrlich gesagt. Ich habe diesen Stall gebaut, ich habe gerade erzählt, Dach genagelt und so 20 Hühner kann ich unterbringen, dann ist Schluss.
Ich reiche dir die helfende Hand. Du bist kurz davor, eine Messi-Frau zu werden. Jetzt stell dir mal die Schlagzeile vor.
Nimm du doch ein paar ab fürs Restaurant.
Bitte?
Nimm du doch ein paar ab fürs
Restaurant. Sie hat ja die Entscheidung noch nicht getroffen. Darum geht es ja. Das ist ja, sie reicht ihr, also die Idee ist da. Und die ist auch schön. Und Judith hat halt die Entscheidung getroffen, diese Hühner nicht zu töten und nicht zu essen. Das ist ja auch ein guter Gedanke. Jetzt bedeutet das aber, wenn sie weiterhin der Kükenzucht frönt, wie schnell sich das Ganze potenziert. Und wir wissen ja, alle, wir haben das alles schon mal bei RTL 2 gesehen, wenn da, die hat eine Katze von Mallorca mitgebracht, so mit einem Auge, drei Beinen und so ein hängendem Ohr.
Ach, du redest von der neuen Sendung von Judith, der Hühner-Messi.
Ja, der Hühner-Messi.
Okay. Die Hühner-Messi. So,
stell dir mal
die
vor,
Hühner-Messi ist gelesen.
Welche Vorwürfe wir uns machen, wenn wir sie komplett verwahrlosen.
Ich möchte Hühner-Messi
von oben bis unten mit Hühnerscheiße irgendwie. Aus ihrem Hof raus.
Judith ganz verzottelt im Interview. Ich hab's nur gut gemeint damals. Ja. Ich wollte eigentlich nur Zucchinis pflanzen.
Nee, aber wirklich, was machst du denn? Also würdest,
Also im Moment, ich habe jetzt gesagt, ich hatte nur einen Stall für 5 Hühner. Fünf Hühner hatte ich auch am Anfang. Ja. Das sind eigentlich Rassen, die gar nicht brüten wollen und gar keine Nachkommen erzeugen wollen.
Ja, läuft gut.
Als sie bei mir eingezogen sind, haben 3 von 4 Hennen angefangen zu brüten. Deswegen habe ich jetzt 15 Hühner. Ich weiß, dass ich da irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss.
Wie sieht
aber
der aus?
Ja, erstmal gibt es eine Zwischenstation. Ich habe diesen großen Hühnerstall gebaut, von dem wir gerade gesprochen haben. Da passen auf jeden Fall 20 rein. Dann ist aber Ende.
Da ist in 3 Wochen
Ende. Nee. Dieses Jahr werden die nicht mehr brüten. Nächstes Jahr dann vielleicht wieder. Und ich habe mich entschieden, dass ich, wenn das mehr werden, welche abgeben. Und ich habe so viele Leute, die schon Hühner vor mir haben wollen, dass ich glaube, dass ich die ganz gut vermitteln kann. Ehrlich jetzt.
Ja, aber wer denn?
Du kriegst die nicht für die Küche.
Tim macht aber einen Top
Hühnerfrikassee.
Aber da, ich frage nur, aber wer will denn einen Huhn haben?
Leute, die auch im Garten aufwachsen lassen wollen, die morgens frische Hühnereier haben wollen, die gibt's viele.
Hast du so viele Freunde mit Garten?
Ja.
Und das ist natürlich von Vorteil.
Wenn man auf dem Land wohnt, hat man ja auch andere Leute um sich rum wohnen. Und die werden jetzt eh voll geplärt mit Giovanni, dann denken die sich, dann kann ich auch noch Eier irgendwie haben.
Was denkt ihr beide denn über Regrowing? Betreibst du das?
Was ist das?
Was ist das?
Regrowing bedeutet, das sind die Gemüseabfälle. Also du nimmst zum Beispiel
Kompost.
Nee, du nimmst das untere Teil, sagen wir mal, von einem Römersalat. Hier, wie heißt das? Strunk?
Und dann wächst ein neuer Salatkopf raus.
Den packst du ein paar Tage in ein Wasserglas. Wasser musst du aber immer wieder, damit es nicht fault, wechseln. Und irgendwann pflanzt du den wieder in Erde ein und der Römersalat zum Beispiel, der kommt relativ schnell wieder zurück. Also es geht, Regrowing ist so der neueste Shit. Es geht wirklich darum, die Abfälle von Gemüse nicht wegzuwerfen. Ist eine ernst gemeinte Frage, Tim. Mhm. Sondern daraus neues Gemüse entstehen zu lassen.
Darf ich darauf antworten?
Ich überlasse mal Judith das Feld, damit du auch eine ernst gemeinte Antwort kriegst.
Ich habe das noch nie gemacht. Ich wusste auch nicht, was das ist. Dass es Regrowing heißt. Aber ich habe mir schon mal so ein Buch zugelegt jetzt. Es geht ja letztlich um Samengewinnung. Ne? Also bei manchen Gemüsen kannst du halt ganze Teile vom Gemüse einpflanzen. Also das hatte ich schon mal gelesen. Und manchmal kannst du ja auch aus deinem Gemüse Samen gewinnen. Also hier sind in den Tomaten sind ja Kerne. Mhm. Und nichts anderes ist der Samen von einer Tomatenpflanze. Das sind die Kerne in der Tomate. Und dann gibt es Bücher darüber, wie du die irgendwie, ob du die nur trocknen musst oder wie du die lagern kannst, damit du selber Saatgut gewinnen kannst für deinen Garten. Aber das ist echt advanced. Das ist für Fortgeschrittene, finde ich. Ich bin ja erst jetzt im 2. Jahr. Ich bin total happy über meine ganze Ausbeute und genieße das gerade. Und wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehen würde, würde ich tatsächlich auch mal versuchen, selber Saatgut zu gewinnen, dass man das nicht immer kaufen muss, damit das ein echter Kreislauf wird. Mhm. Aber Gemüseabfälle gibt's bei mir gar nicht, weil das kriegen die Hühner. Hühner sind da echt wie Schweine. Die essen alles. Ich kann denen da alles, die würden sogar Katzenfutter essen, wenn ich es denen geben würde. Mache ich aber nicht. Und das Pferd, was ab und zu auch im Garten gastiert, die Pferdeäpfel sind wiederum super guter Dünger für den Acker und die Hochbeete und so. Also es ist mega gut. Das heißt, man kann sich immer unabhängiger machen vom Zukauf von Samen und irgendwie Dünger und so. Und das Ganze wird ein schöner Kreislauf. Und auch die Hühnerkacke ist super.
Es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die mich dazu mal bewegt hat, auch selber Dokumentationen zu drehen. Feed the World. Sehr fein gemacht. Da wird ein bisschen erklärt, wie eben dieses Saatgut Monsanto und Hybrid-Saatgut und ähnliche Abhängigkeiten entstehen oder was der große Plan der großen Lebensmittel- und Saatgutindustrien ist, warum das ein wenig kritisch zu sehen ist und warum es sich schon lohnt, mal da ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Sehr leise gemacht, sehr, sehr deutlich, sehr nachvollziehbar. Relativ schöne, stille Bilder, also wenig Sprache. Wir lassen wirklich die Bilder für sich sprechen. Und wer sich dafür mal interessieren möchte und oder dafür mal ein bisschen schlau machen möchte, sei dieser Film wirklich, wirklich, wirklich empfohlen, Feed the World. Weil der Film ist zu Ende und du wirst ein bisschen mit deiner eigenen Welt zurückgelassen und kannst eigene Entscheidungen treffen. Also man hat nicht den Eindruck, dass er so bearbeitet ist, dass es, wie nennt man das denn, so eine Meinung.
Kein erhobener Zeigefinger.
Nee, noch nicht mal oben.
Nicht missionarisch.
Wie sagt man das, wenn ich von vornherein versuche, dir ein Meinungsbild aufzudrücken?
Mhm. Ja, du versuchst mich zu beeinflussen.
Wie heißt denn das? Ich und meine Fremdwörter. Egal. Auf jeden Fall, du wirst am Ende des Tages in einer neutralen Zone rausgelassen und kannst dann selber mal entscheiden, wie weit man sich weiter mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte. Wahnsinnig spannend gemacht, sehr schöne Bilder. Ganz toll. Bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Wenn du jetzt hier im Gemüsesektor und Tierhaltung unterwegs bist, erwarten wir jetzt von dir, dass du sozusagen die neue Sarah Wiener nur in hübsch wirst?
Mein
kann man bitte. Mal sagen, Sarah ist auch hübsch.
Sarah ist mega hübsch.
Ja, aber du weißt, also was ich meine.
Unsere Sarah Wiener von neulich.
Nee, Sarah ist ja Köchin. Das bin ich ja nun ausgesprochenermaßen nicht. Das
sehen aber viele anders.
Ich bin auch da. Meinst du aufbürden?
Nee, wie heißt denn das, wenn man eine Meinung, wenn ich dir eine Frage...
Wenn ich dir was aufoktroyiere.
Wenn ich dir die Antwort schon im Mund lege, wie nennt man das?
Eine rhetorische Frage.
Nein.
Bevormunden.
Doch.
Nein, rhetorisch ist, wenn ich keine Antwort erwarte.
Ja.
Nein, aber ich lege dir bei meiner Fragestellung die Antwort schon in den Mund. Dass du gar nicht anders, also ich sage dir schon klar, was du mir, also so gemäß des Mottos, wenn mich deine Meinung interessiert, dann sage ich dir schon meine.
Ja, okay. So. Ja, also ich weiß nicht, worauf ich weiß, das Wort gerade auch nicht, aber wir können es ja mal raussuchen lassen.
Ne, ich komme da noch drauf.
Geh doch nochmal in deinen Internetverlauf.
Ja,
gesperrt. Im Volksmund auch Lügenpresse genannt. Nicht investigativer, das ist untersuchender Journalismus, sondern ich beeinflusse schon deine Meinungsbildung, weil ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Sachverhalte darstelle.
Siehst du, ich kenne das Wort gar nicht, weil ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen und wir machen sowas nicht.
Doch, macht ihr.
Nee, machen wir nicht.
Ich komme auch aus den Öffentlich-Rechtlichen und da haben wir es auch gemacht. Und ich habe mich immer dagegen erwehrt. Also es ist eine der schlimmsten Journalistenkrankheiten, dass wenn du bestimmte Thematiken behandelst, so, und ich war ja auch in der Lebensmittelanalyse sozusagen unterwegs und ich habe immer gesagt, bitte lasst uns keinen tendenziösen Journalismus betreiben, sondern lasst uns objektiv an das Thema rangehen. Dass wir nicht per se sagen, Bio geil und alles konventionell scheiße, sondern lass mal bitte auf neutral stellen. Und natürlich ist es immer einfach, sich als Mensch der Öffentlichkeit green zu labeln, indem man sagt, natürlich nur Bio, natürlich nur das, natürlich trenne ich, natürlich mache ich. Aber es ist so oft an der Realität vorbei. Tendenziösen Journalismus.
Also
das,
wenn
das
du,
glaube ich, das Wort.
Sensationsjournalismus.
Wenn du so rangehst, also du kannst natürlich an etwas rangehen und sagen, ich habe eine These und ich suche eigentlich nur Beweise, die meine These stützen.
Ja.
Ich habe das immer anders gemacht bei allen Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, Dinge zu finden, die meine These widerlegen und habe mich dem gewidmet.
Ja.
Und
so besserer Ansatz. Sehr guter
so
Ansatz.
Muss man eigentlich da auch rangehen. Also das ist ja letztlich dieser wissenschaftliche Angang, dass du eigentlich, dass du dich selbst überprüfst und deine These. Aber ich habe auch gar nichts Missionarisches jetzt mit meinem Garten. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie da die große Biofahne schwenke oder so. Also Sarah Wiener hat ja eine Mission, ne?
Ja, ja.
Auch das habe ich gar nicht.
Aber ich sehe bei dir schon Kochbücher und Schürzen und Grillgeräte.
Ich habe einfach nur
Internet.
Voll Spaß im Garten.
So, du meinst so mit Merchandise-Artikel?
Oh, ein bisschen Merch, Garten-Merch.
Und auch ein bisschen so Internetfernsehen und sowas.
Ja.
Also wo du die nächsten Kochrezepte irgendwann dann so... Also ich kann mir das schon gut vorstellen, weißt du? So ein bisschen die moderne Landfrau.
Mhm.
Und das meine ich jetzt gar nicht, nein, wirklich nicht, deswegen, ich finde das gar nicht schlimm.
Von der Eppendorfer Schnepfe zur Landfrau.
Nein, ich find,
einem Podcast.
Aber das
ja,
ist auch, was du eben auch gesagt hast, manchmal sucht man eben nach was ein bisschen Bleibendes ist oder was wirklich was Herstellendes. Ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm und ich mag zum Beispiel die Landfrauen. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr unterschätztes Potenzial, was wir da ein bisschen despektierlich nicht mehr wahrnehmen und auch eigentlich so ein bisschen verlieren gerade. Guck mal, wir gehen immer nach Italien und da lieben wir die Nonna. Oder den Opa, dann finden wir das Landleben toll und da wird es alles so echt und so real. Aber wenn wir unsere Landfrauen mal angucken, die machen Marmelade selber, die machen Sauerkraut selber, die käsen noch, die machen so viele Dinge selber, die backen, die kennen sich aus mit Kräutern, die wissen, können Pilze sammeln, die, also die haben so viel Ahnung von so vielen Dingen.
Ja, ich bin ja immer da bei den Inselreportagen, weißt du? Ja. Also das hat, glaube ich, auch bei mir diesen Wunsch ein bisschen getriggert, auch wieder aufs Land zu ziehen, weil ich eben auch in der Stadt gelebt habe, lange Jahre, und durch diese Reportagen immer in diesen Mikrokosmen Insel war und genau da mit diesen Menschen gesprochen habe. Eine Landfrau, die irgendwie ein besonderes Gericht zubereitet kann, was typisch ist für Föhr oder Amrum oder so, oder dann eben bei der Feuerwehr dabei sein. Und dieser Zusammenhalt, der auf dem Dorf oder auf einer Insel existiert, ich finde das schon toll. Du hast recht, man guckt da immer so ein bisschen, ja,
wie oft sind wir
lächelnd drauf, weil man immer denkt, das ist irgendwie trutschig oder so, aber in Wirklichkeit ist das extrem authentisch und echt.
Wie oft sind wir durch Deutschland gefahren und haben schon gesagt, oh, hier will ich aber nicht begraben sein. Und dann denkst du,
nicht tot überm Zaun hängen.
Ja, oder auch so. Und dann denkst du, ja, aber warum? Das ist schön hier.
Die haben ich wohne ja jetzt so. Ich wohne ja jetzt am Arsch der Welt.
Also nicht mehr so teilweise, sondern ganz?
Nein, ganz. Also wenn du bei mir bist, dann hast du wirklich noch diese Dorffeste. Ja, wir haben so einen Heimatverein, der sich da um die Region, ist noch Hamburg, ne? Aber es ist halt so ein bestimmter Bezirk, der dann irgendwie ein Adventsing macht. Und dann gibt es da eine große Gaststätte, wo dann die Kommunionen und die Konfirmationen gefeiert werden. Und dann wird da irgendwie einmal im Jahr, das ist das Beste, ein Schweinebingo veranstaltet. Und da, ich bin ganz sicher, selbst wenn du kommen würdest irgendwie oder wenn irgendjemand mitten aus der Innenstadt dahin gehen würde, das ist so, ja, es ist so sympathisch, da hängen dann irgendwie 6 Schweinehälften an der Wand, das ist nicht so sympathisch, aber alle in diesem riesen Festsaal spielen dann Bingo, 600 Leute um diese Schweinehälften. Und dann ist der Schlachter da und der zerlegt dir das, dass du das auch wirklich, das komplette halbe Schwein dann auch verwerten kannst und verwenden kannst. Bei uns war das immer
so Schinkenskat, also Skatschinken, also wurde geskatet. Und ich dachte immer, so Schweinebingo ist so wie Kuhbingo.
Nee, Schweinebingo
heißt. Das ist ja so, da wird das Feld in Quadranten unterteilt, irgendwie die Kuh läuft rum und in welches Feld, und dann kannst du auf das jeweilige Feld setzen. Und wenn die Kuh genau in dein besetztes Feld kackt, dann hast du einen Schinken gewonnen.
Das kann doch
das ist, das ist Kuhbingo.
Die kann doch Hühnerbingo machen.
Auch gut.
Das ist super dort, wo sie liegen. Hier, Tim, kannst du Judith und mir, sehr gut. Kannst du Judith und mir irgendwie rote Beete schmackhaft machen?
Ja. Wieso mögt ihr beide keine rote Beete?
Mögen wir beide nicht.
Ja, gibt ganz viele Wege. Ich weiß ja nicht, was ihr daran nicht mögt.
Dieser eisige Geschmack.
Erdig, eisig. Ja, gut, aber das ist ja das, was so eine rote Beete, was es ausmacht.
Deswegen. Also, Balsamico drüber.
Balsamico ist zum Beispiel rote Beete, die lieben sich miteinander. Also wirklich?
Ja.
Vielleicht mal roh raspeln. Also wirklich, das funktioniert ganz gut.
Roh aber raspeln. Judith mag keine geraspelten Karotten, dann mag sie bestimmt auch keine geraspelten
Roten. Dann Spaghetti-Schneider oder was auch immer, Sparschäler auf jeden Fall roh, dünn auf der Aufschnittmaschine, so wie du es auch mit deinem Kohlrabi da irgendwie machen wolltest. Einfach nur roh raspeln und dann wirklich nur einfach Salz, Zucker, so ein bisschen Zitrusaromen ist ganz gut. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Erdige weg als solches.
Okay.
Und dann einfach mal einmal ankneten und mal probieren. Das ist ist eigentlich wunderbar. Rote Beete hat sowas Apfeliges.
Mhm.
Hat eine ganz schöne, so ein bisschen also schon fast ein bisschen was Erdiges ist immer drin, aber das mag ich halt. Also eigentlich muss ich, gut, mit wem rede ich jetzt hier? Die eine kann nicht kochen und der andere.
Du redest ja mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und für die ist das, für die ist nicht, für die ist das ja Gold.
Rote Beete.
Nein, für die ist das ja, das, für die ist das ja.
Es gibt ganz viele Varianten. Also das ist in Salzbacken, schmeckt sehr, also ganz anders, als wenn du es nur in Wasser kochst. Wenn du es in Wasser kochst, richtig schön Kümmel und Salz nicht vergessen. Wie gesagt, Balsamico ist keine ganz schlechte Idee. Also rote Beete und Balsamico gehen sehr gut miteinander.
Okay.
Aber auch so rote Beete und Beerenfrüchte zum Beispiel. Ganz toll. Wenn du rote Beete kombinierst, so kurz angequetscht mit Himbeere. Mhm. Sensationell. Wirklich ganz, ganz. Ich verstehe halt Menschen nicht, die rote Beete nicht mögen. Und das ist ein bisschen so eine Frage, wenn ich keinen Fisch mag, was soll ich damit machen? Naja, durch Huhn ersetzen, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Also wenn man was nicht mag, mag man was nicht. Und dann muss man sich auch nicht zwingen.
Ja,
habe ich das schön beantwortet?
Hast du schön beantwortet, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ein Vollprofi sagt, wie man mal rangehen kann und dann machen wir eine rote Beete-Party.
Ja.
Am Ende dann doch.
Ich probiere das vielleicht mal. Mit diesem Balsamico und dem Zucker, das hat mich überzeugt.
Judith, man sagt ja im allgemeinen Sprachgebrauch immer, sky is the limit. Werden wir dich in Zukunft hochprofessionell landwirtschaftlich tätig sein, sehen, tun?
Nee, ich glaube nicht. Guter weil Einstieg, dafür,
schlechter Ausgang.
Ja, aber jeder weiß, was du meinst.
Gute Frage.
Aber es ist wirklich so, wenn ich jetzt an so einem Also ich bin jetzt gestern über Land gefahren und dann an so einem Treckerhändler vorbeigekommen. Und dann standen da so verschieden große Trecker.
Ich habe mich erwischt, wie ich langsamer fuhr
und mir diese Trecker anguckte und überlegte, ob ich so einen Trecker nicht möglicherweise einsetzen kann. Kann ich natürlich nicht. Aber es verändert sich bei mir gerade. Und ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann auch nochmal sage, so jetzt habe ich irgendwie ein großes Grundstück gehabt am Naturschutzgebiet. Also wunderschön. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt und ist vielleicht ein kleiner Resthof oder so. Also mir macht das wirklich wahnsinnig Spaß. Tatsächlich.
Ich kann das Gefühl so gut. Ich gehe gerne auf Landwirtschaftsmessen, weil ich finde einfach die hochglanzpolierten Trecker und die Fluggeräte und was da alles so gibt, das ist schon...
Kostet so ein Mähdrescher kostet richtig,
ja,
richtig Kohle. Millionen. Oder hier so ein Fendt-Traktor.
So ein richtiges Leihgerät, was mehrere Landwirte teilen nachher in so einer Kommune. Da geht auch richtig ab. Ja, aber ich habe mir auch schon mal so einen Aufsatztrecker geholt. Also das ist wirklich dann eigentlich wie so ein Trecker vom Vierjährigen, bloß ein bisschen größer.
Und was machst du damit?
Habe ich geflügt.
Hier deinen gemieteten...
Ja, nee, den hat er ja offenbar nie geflügt.
Auf Mallorca habe ich geflügt.
Ich kann mir richtig vorstellen.
Und ich habe Dinge gezogen.
In der Sankria
in der Hand. Und ich hatte dann vorne eine Schaufel und hinten ein Ding und dann rein. Und das nächste, was ich mir kaufen wollte, war eigentlich so eine Holzspaltmaschine. So, wo dann immer so ein Ding.
Das finde ich auch super.
Solche Sachen. Also, das ist ja wie so ein Dremel. Da kannst du auch 1000 Dinge anschließen. Also, wenn du so ein Allzweckträger. Und fand ich super. Ich fand es einfach geil, mit dem Träger über mein Grundstück zu fahren.
Ich bin neulich Radlader gefahren, weil ich an dem Grundstück so einen riesen Erdwall platt gemacht habe, um das Kartoffelbeet dahin zu machen. Natürlich. Und da hatte ich auch Spaß.
In der das ist schon gut. Also ich verstehe die Leidenschaft, aber wie gesagt, ich kenne mich inzwischen nicht. Aber ich gehe auch einmal im Möbelladen und denke, ich will Tischler werden. Also deshalb ist da nichts zu holen bei mir. Bitte nicht nach hinten, nur weil das Zeichen wieder kommt, wir müssen aufhören,
Frau Rakers muss los. Frau Rakers muss die Tagesschau heute lesen.
Heute.
Sag mal.
Ich habe aber noch eine Frage für euch beide.
Versteht man immer das, was man davor liest?
Nee, ich verstehe nichts von dem,
was das will ich jetzt nicht sagen, aber
ich sehe Buchstaben, forme daraus Wörtern.
Hört man sich
nichts
selber
von dem erreicht mein Gehirn.
Hört man sich selber zu?
Ja, natürlich. Du kannst es gar nicht richtig betonen, wenn du es nicht
verstanden hast. Nervt das nicht, dass man neutral bleiben muss bei der Tagesschau?
Was heißt nervt? Nee, ich finde es richtig und deswegen nervt es mich auch nicht, weil Nachrichten müssen neutral präsentiert werden. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo es Diskussionen gibt um Neutralität, ist es umso wichtiger, dass wir immer wieder versuchen, es einfach nur darzustellen, ohne Wertung, ohne Augenbraue hochziehen, ohne süffisantes Lächeln im Gesicht. Einfach nur sagen, wie es ist. Und wenn ich meine Meinung sagen möchte oder irgendwie mich einem Thema intensiver widmen möchte, um vielleicht auch was zu verbessern, dann kann ich meine Reportagen machen, was ich ja mache, meine Sozialreportagen oder eben in meiner Talkshow lustig sein mit Menschen oder auch mal ein bisschen härter nachfragen, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt. Aber die Tagesschau ist nicht der Ort für Emotionen und auch nicht der Ort für Wertungen.
Aber es erwartet ja auch nun wirklich gar keiner, oder?
Ja, manche fragen das.
Aber du liest ja manchmal scheiß Nachrichten vor und denkst dann so, was ein Wichser. Und dann rutscht dir
das... Das denke ich übrigens oft.
Ja?
Das denke ich
aber
sehr oft.
Aber das meine ich ja, dass man dann... Und da muss man ja
aber
trotzdem
ich denke es nur.
Mir fällt es ja schwer in dem Moment... Mir rutscht es manchmal raus. Und ich meine das ja gar nicht so böse, aber ich finde, das macht ja auch ein wenig...
Du könntest nur die Tagesschau mal lesen.
Never ever. Ich könnte Wetten, das moderieren, aber nicht die Tagesschau. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ein alter geiler Sack auf der Bank, der dann die Knie der Mädels betatscht, das kann ich.
Du könntest dich hier jetzt noch mal bewerben.
Und Interviews zu führen, die nur über mich selber gehen.
Gottschalk macht das ja noch einmal Wetten, das.
Ich bin wieder nicht eingeladen.
Ja, vielleicht klappt's.
Oder ich bin wieder ausgeladen, ich weiß es nicht.
Vielleicht klappt's.
Wetten, das und ich, wir stehen zusammen auf dem Kriegsfuß.
Ich mach die Wette. Wetten, dass sie es nicht schaffen, Tim Meltzer
auf die Bank zu kriegen.
Das ist eine interessante Wette. Als Dummy.
Nein, aber das ist, damit bin ich durch. Das ist so. Die Braut will ich nicht
mehr. Ich habe zum Schluss eine Frage für euch beiden, die ich gerne von euch jeweils beantwortet hätte. Die ist ein bisschen aus dem Reich der Fantasie gegriffen, aber sie ist sehr interessant. Was würdest du, Judith, was würdest du, Tim, machen, um maximal schnell an 500.000 Euro zu kommen? Also wie würdet ihr vorgehen? Würdet ihr ein Business aufziehen? Würdet ihr euch das Geld leihen? Würdet ihr kriminell werden?
Maximal schnell an 500.000 Euro.
Was ist denn das für eine Frage?
Das ist eine sehr interessante Frage von einem sehr intelligenten Menschen, der die auch sehr oft seinen Gästen stellt, weil es einfach sehr interessant ist, rauszuhören, was würde der oder die Gefragte oder Gefragter tun, um maximal schnell an dieses Geld zu kommen?
Ich würde alles verkaufen, was ich habe, und den Rest irgendwie, weiß ich nicht, fragen. zusammen, also geht's um Menschenleben? Also rette ich damit irgendjemanden? Oder warum brauche ich das
Geld? Das können wir, ja, du würdest jemanden retten.
Ja, aber ich finde die Motivation, warum braucht man das Geld?
Du brauchst diese 500.000 Euro, um selber zu überleben.
Um zu überleben?
Ja,
um
dein Leben weiter.
Alles verkaufen, was man hat und dann wieder von vorne.
Du hast ja nichts.
Doch, ein bisschen was habe ich schon. Ein Auto kann man verkaufen, man kann das Haus verkaufen. Ich würde mich in den Schlaf
Aber ich sag mal so, der gängigste Mensch, der 500.000 unbedingt braucht, hat weder ein Auto noch ein Haus.
Genau. Ja, ich wurde ja gefragt.
Entschuldigung.
Ich wurde ja gefragt.
Du bist gleich dran.
Ja, aber und du musst die Frage also,
aber, nee, ich habe dich schon gut gestellt, aber du gehst natürlich schon wieder sehr investigativ auf deine Kitchen Possible Art und Weise dran und sezierst das, aber du musst Judith natürlich auch zugestehen, dass sie das...
Entschuldige, liebe Judith.
Also du würdest ein Auto verkaufen.
Ja.
Dann brauchst du aber immer noch 460.000.
Hast immer noch 220 über, die du decken musst.
Wisst ihr ja nicht, was ich für ein Auto habe.
Oh doch.
Was? Oh doch. Hm? Weißt du nicht?
Ich sag nur goldene Felgen und rote Bremsscheiben.
Sie?
Was?
Was ist denn los mit euch?
Also.
Ich versuche nur gerade Frau Rakers so unseriös wie möglich irgendwie rüberkommen zu lassen.
Ich habe einen schönen Oldtimer von
1970. Damit man einfach so denkt, das nächste Mal, was hat die noch alles so hinter denen? Aber erzähl.
Was denn für ein Oldtimer?
Sag ich nicht, aber okay. Sehr schön von Ferrari. 1970. Bordeaux-Rot in Beige.
Ferrari?
Nein.
Ach so.
Das war immer mein Traum, den zu besitzen. Aber den würde ich, glaube ich, dann als erstes weggeben, weil das ist ein totaler Luxus. Und dann würde ich einfach alles, ja, das Haus... die Hühner. Ich würde, wenn es ums Überlegen geht, würde man, glaube ich, alles.
Wie schnell brauche ich denn die 500.000?
Maximal schnell.
Was heißt maximal schnell?
Ja, as soon as possible. Ja, das ist Englisch und heißt so schnell wie möglich.
Ja, was heißt schnell das? Geht das ja nicht, ein Haus
nein,
zu verkaufen.
Nein, jetzt mit dem Zeitraum.
Heute haben wir den 6. am 15.
Ja, habe ich alle Zeit der Welt.
Am 8.
Was würdest du denn machen, Tim?
Na, erstmal fragen, ob mir jemand Geld leihen kann. Also warum soll ich einen Geschiss drumherum machen? Ich kann doch erstmal fragen, du hast so 500.000. Dann gehe ich in meinem Bekanntenkreis irgendwie rum. Dann überlege ich, ob ich es auf irgendeine unerfindlichen und vielleicht auch nicht ganz legalen Art und Weise, aber nicht nachvollziehbar ergaunern kann.
Ja, das ist aber interessant.
So, und als drittes, ich würde meinen Körper verkaufen. So, und dann wüsste ich, dass ich in 6 Tagen definitiv keine 500.000 kriege. Aber ich glaube, ich wäre bereit, relativ harte Wege zu gehen. Vielleicht einfach nur ein bisschen angucken. Vielleicht würde ich als Camgirl anfangen, bevor es gleich zur Vollpenetration kommt. Oh, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, ich würde schon harte Wege gehen. Mhm. Aber erstmal fragen, leihen, gucken, ob es eine andere Option geht. Mit Flaschensammeln wird es nicht funktionieren. Habe ich 3 Monate Zeit, würde ich relativ viel und fleißig dafür tun. Also 24 Stunden, 7 irgendwie von Zeitung austragen.
Ja, das schaffst du ja nicht in der Woche.
Ich bin dann ja hier, so dann arbeite ich. Und dann summiert sich das und vielleicht dann ein bisschen intelligent anlegen. Spielcasino würde ich nicht machen. Das finde ich, das macht mich ja immer wütend. Ich glaube, das ist das Unglaubwürdigste und das Dümmste in Film. Wenn Leute Geld brauchen, dann leihen sie sich 10.000 Euro und denken, oh, das verdoppel ich. Und dann geht das Drama los. Dann gehen sie pokern oder in die Spielbank und setzen das. Und dann denkst du so, das ist wie das blonde Dummchen im Horrorfilm, das meint, irgendwo nochmal sich kurz zu separieren, damit sie einmal Pipi machen kann. Und du weißt, das Monster ist doch schon längst da. Das macht man. Das sind ungeschriebene Gesetze. Und das macht man einfach nicht. Man separiert sich nicht von der Gruppe, man bleibt zusammen. Aber scheinbar sind die Menschen dumm und dann gehen die auch noch zocken und dann haben sie noch weniger Geld und haben noch mehr Ärger und dann gibt die das richtige Drama. Aber ich würde sagen, also ich würde auch bis zu kriminellen Mitteln greifen. Mhm. Aber schon selektiv. Ich würde ihr Auto klauen und verkaufen. Das würde ich machen. Ich würde ihr Auto klauen und verkaufen. So in der Richtung würde ich agieren.
Ich bedanke mich bei Judith und habe selber noch eine Frage. Wie kann ich Karotten frisch halten?
Oh, das habe ich gelernt. Das ist, finde ich, ganz toll.
Im Gemüsefach.
Also erstmal, das ist das Tolle. Du rufst sie erst dann raus, wenn du sie essen willst. Das ist ja das Tolle am Gemüsegarten.
Was im Januar schwer werden könnte?
Dazu sage ich dir gleich was. Aber das Tolle ist ja, dass ich mit meinem Schichtdienst ist oft und irgendwie Job und so, ich schaff's oft nicht einzukaufen. Ja, oder wenn ich dann irgendwie eine Woche auf Inselreportage war, dann habe ich nichts im Kühlschrank. Dann gehe ich in meinen Garten und hole mir den leckersten Salat und die leckersten Zutaten zum Kochen oder zum Salat machen und habe immer was Frisches da. Also die Karotten erst dann rausziehen, wenn du sie brauchst. So, und jetzt Januar. Ich habe letztes Jahr die Karotten einfach im Boden gelassen, über den Winter. Und wenn der Boden dann nicht gefroren ist, kannst du die Karotten rausziehen. Und wenn er gefroren ist, wartest du einfach, bis er wieder taut. Und ich hatte deswegen im März und Februar ganz tolle Karotten, weil die einfach im Beet überwintert haben. Ist doch super.
So.
Ist super.
So viel.
Sonst im Gemüsefach.
So, ja, bei mir im Gemüsefach halten die nicht frisch.
Bald kommen die in die Miete, in die Waschtrommel bei mir. Das bin ich gerade dabei, das anzulegen. Ich buddel jetzt ein Loch und dann kommt da die Waschtrommel rein. Und
also ich finde, wir haben sehr viel gelernt. Judith, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei Fiete Gastro vorbeizuschauen. Tim, auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Fiete Gastro vorbeizuschauen. Sag einfach Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sebastian.
Mir geht gerade nochmal die Kloake, die sich ausschüttet durch
die Kloake. Und vielen Dank fürs Zuhören, das war's mit Fiete Gastro.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.